der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo, 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 herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Welcome back, Thea. Thea war in Tansania und ist jetzt back in Germany und direkt wieder hier am Mikrofon für euch.
Hi, Sarah. Buona Sifiwe.
Amina.
Yeah, ich habe was gelernt, Leute. Ich kann ein bisschen, nein, ich kann kein Kiswahili. Ich habe irgendwie 3 Wörter dazu gelernt und da bin ich richtig stolz drauf und gebe jetzt damit an bei Sarah, aber…
Also meine Sorge ist ja, dass du als Sprachentalent jetzt noch 3 Wochen Tansania, dann sprichst du auch noch besser Swahili als ich.
Boah, keine Sorge, es ist echt schwer, die Sprache. Aber gut.
Thea spricht ja 103 Sprachen.
Ich spreche ich genau ja, 3 Sprachen.
Ich bin ja froh, dass ich auf ihrem Niveau Deutsch spreche.
Naja, 3,5, wenn man, naja. Also, du kannst auch 3 Sprachen, Sarah. Du tust immer so, als wärst du nicht mehrsprachig.
Okay, das ist ja jetzt auch gar nicht das Thema unseres Podcasts. Es geht heute um Klassismus. Und weißt du, um mal schnell von mir abzulenken. Und weißt du, ich habe was ganz Interessantes. Nämlich Klassismus, da habe ich in letzter Zeit, ihr wisst ja, ich schreibe so ein bisschen was, ne?
Wir wissen immer noch nicht, wofür.
Wir wissen nicht, wofür, aber ich schreibe halt was auch über Klassismus und auch über die Intersektion, also die Verschränkung mit anderen ja, Diskriminierungsformen und auch mit dem Klima, mit der Klimakrise. Und wusstest du, Tagesschau hat jetzt letzte Tage gepostet, Superreiche befeuern den Klimawandel. Klimawandel sagt man ja nicht, ne? Weil Wandel klingt so, als ob das irgendwas ist, was uns so passiert, deswegen ist Klimakrise oder Klimakatastrophe klingt ja zwar härter für manche, ist aber so, weil ist ja schon menschengemacht. Ne? Also Oxfam hat den Lebensstil von 50 der reichsten Personen der Welt analysiert. Jede und jeder von ihnen ist im Schnitt 184 Mal im Jahr geflogen.
What?
Und damit für so viel Treibhausgase verantwortlich wie eine durchschnittliche Person in wie vielen Jahren?
10.
Okay, Thea fliegt halt auch öfter. 300.
Nein, ich bin nur richtig schlecht. Nein, ich bin nur richtig schlecht in Mathe.
Ich bin nur richtig schlecht in Mathe. Das hatte jetzt nicht so. Okay, 300 Jahre. Okay, du hast noch eine Chance.
Ich habe wirklich. Ich habe ganz spontan geraten. Okay.
Im gleichen Zeitraum produzieren diese MilliardärInnen mit ihren Superjachten. Ja, also in einem Jahr, ne? Das ist der Zeitraum ist ein Jahr.
Ja. Oh Gott, ich hasse diese Matheaufgaben okay, mit so viel Text.
Ein Jahr, 365 Tage.
Ja.
In diesem Zeitraum produzieren diese MilliardärInnen mit ihren Superjachten so viel Treibhausgase wie durchschnittlich in, also eine Person in wie vielen Jahren?
5000 Jahre.
Okay, jetzt wolltest du übertreiben. 860.
Okay, ja, boah, trotzdem.
Okay, pass auf, zum Thema Klassismus also, habe ich noch was.
Ja.
Kennst du diesen kleinen Künstler, Laurent Schwarz? Der wird nicht Laurent ausgesprochen, sondern Laurent. Ich habe eine Doku gesehen, die haben Laurent gesagt. Dem seine Eltern haben Laurent gesagt. Laurent Schwarz.
Dieses Wunderkind.
Wunderkind, so wird es genannt, genau. Der malt halt, also der war mit seinen Eltern in einem 5-Sterne-Hotel in Südtirol und da gab es halt ein Atelier, andere Kinder haben draußen gespielt, der war da, was weiß ich, 2,5 Jahre oder so oder 2 Jahre und dann ist er da ins Atelier und hat halt, wie so Kinder das machen.
Hat seine Berufung gefunden.
Ja, hat halt mit Farben auf großen Leinwänden rumgeschmissen. Also hätten meine Kinder die Möglichkeit gehabt, oder ich oder du oder weiß Gott wer, hätten wir vielleicht auch gemacht.
Wir waren nur leider nicht im 5-Sterne-Hotel in Südtirol.
Und hatten keine Eltern, die uns danach, weil wir so viel Spaß daran hatten, zu Hause ein eigenes Atelier eingerichtet haben mit 3 Jahren.
Wir hatten ein Atelier zu Hause. Es hieß der Garten hinten. Da kannst du schön rummatschen. Bitte sehr, so, Kind.
Und Laurent macht halt keine, wie haben sie es geschrieben in diesem Zeitartikel, den ich gelesen habe, keine braune Pampe daraus.
Braune Pampe, okay, gibt's, das habe ich damals im Garten hinten gemacht, aber egal.
Mittlerweile gibt es in Deutschland auch genug braune Pampe. Ist schön, dass wir auch noch eine Farbe nicht haben. Also jedenfalls werden lange Rede, kurzer Sinn, ja? Von diesem kleinen, reichen Laurent werden diese Bilder für zehntausende Euros nach Paris, L.A., London, New York, San Francisco, weiß Gott wohin, verkauft. Und auf seinem Instagram-Account hat der kleine Laurent 950.000 FollowerInnen.
Ja, und was das alles mit Klassismus zu tun hat, das hört ihr in der heutigen Folge. Wir haben einen ganz tollen Gast da. Das ist Nenad Čupić. Er ist Berater für diversitätsorientierte Organisationsentwicklung und systemischer Coach. Und er ist Trainer für Diskriminierungskritik, Rassismuskritik und Diversität.
Und wir haben ganz viel gelernt auch, den Unterschied zwischen Klassismus und Klassizismus.
Das ist nur eine Sache, die wir gelernt haben.
Ja, wir haben noch viel mehr gelernt. Aber das Interessante ist, dass in der Kirche ganz oft Leute sagen Klassizismus. Und warum das so ist, das erzählt uns Nenad. Und auch, warum es besser ist zu sagen, man ist Klassenmigrantin statt Klassenaufsteigerin. Auch das fand ich total interessant. Und überhaupt, ja, Leute, echt, es ist eine herrliche Folge. Wir sollten viel mehr über Klassismus auch nochmal in der Kirche sprechen. Und vielleicht könnt ihr dazu in Zukunft ja was lesen. Who knows?
Apropos lesen. Es gibt jetzt Blogbeiträge über Stachel und Herz. Die letzte Folge gibt es bereits als Blogbeitrag auf rassismusundkirche.de. Und auch diese Folge und zukünftige Folgen, die relevant sind, werden wir dort als Blogbeiträge einstellen. Also wenn ihr lieber liest als hört oder wenn ihr eine Zusammenfassung unserer Folgen nochmal schnell parat haben wollt auf rassismusundkirche.de, könnt ihr das nachlesen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Nenad. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen an mit den drei Fun Facts. Was hast du uns heute mitgebracht?
Fun Fact Nummer eins über mich ist, bezogen auf das Thema, meine Eltern haben keine überregionalen Zeitungen gelesen, wie die Zeit, Süddeutsche Zeitung, auch keine Magazine wie Stern, Spiegel, Fokus oder dergleichen.
Wir haben diese Frage ja schon mal, wir sagen das jetzt gleich, ne? Wir haben schon mal einen Klassismus.
Immer musst du so entmystifizieren, das ist.
Nein, wir haben bei Nenad ja schon mal einen Klassismus-Workshop belegt.
Ich dachte, du wirst jetzt Julian outen.
Nein. Julian outen klingt jetzt auch komisch. Das musst du jetzt erklären. Wir nehmen gerade zum zweiten Mal auf, weil Julian gerade beim ersten Mal nicht auf Aufnahme gedrückt hat. Das ist uns zum allerersten Mal passiert, aber das ist Julian nach Minute 4 schon aufgefallen. Von daher haben wir gar nicht viel jetzt so. Das wollte ich gar nicht sagen.
Ich habe Julian dafür bezahlt, dass er so macht, damit ich weniger aufgeregt bin.
Exakt, siehst du? Wir sind hier nämlich jetzt hier, wir haben nämlich jetzt schon direkt so, wow, einen ganz anderen Flow hier drin. Danke, Julian, das war fantastisch. Das machen wir jetzt immer so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben bei dir, Nenad, ja schon mal einen Workshop zum Thema Klassismus belegt.
Einen ganz kurzen.
Ja, der war ganz trotzdem guten. Fantastisch. Und da kam auch diese Frage mit den überregionalen Zeitungen in so einer Selbstreflexion vor. Ne? Also bist du in einem Haushalt groß geworden, in dem überregionale Zeitungen gelesen worden sind und so weiter. Und jetzt habe ich mich damals schon gefragt, zählt die Bild-Zeitung auch als überregionale Zeitung?
Das ist wahrscheinlich Ansichtsdefinitionssache. Es ist sicherlich eine überregionale Zeitung. Ob sie jetzt dem Qualitätsjournalismus zugeordnet werden würde, das lasse ich mal dahingestellt.
Okay, Fun Fact Nummer zwei.
Fun Fact Nummer zwei ist, ich weiß, was es bedeutet, unter der Armutsgrenze zu leben und nicht zu wissen, wovon ich im nächsten Monat Essen, Trinken, Miete bezahlen soll. Und Fun Fact Nummer drei ist, dass mein evangelischer Religionslehrer eine sehr bedeutende Rolle in meiner Entwicklung gespielt hat.
Das hat uns jetzt neugierig gemacht. Kannst du das noch mal ein bisschen ausweiten?
Ja.
Inwiefern?
Gerne. Lieber Bernhard, falls du das mal hören solltest, liebe Grüße an dieser Stelle.
Schaut auch an Bernhard. Ihr duzt euch auch.
Mittlerweile ja. Ich habe ihn sehr, sehr ehrenvoll.
Oh, du kennst ihn noch?
Ja, wir haben noch Kontakt. Mindestens einmal im Jahr versuchen wir uns zu sehen und sind auch sonst im Kontakt geblieben.
Vielleicht hört Bernhard ja auch Stachel und Herz.
Ich werde es ihm auf jeden Fall mal empfehlen.
Ist Bernhard auch Pfarrer oder Religionslehrer?
Also
viele ReligionslehrerInnen sind ja auch PfarrerInnen.
Ich muss gestehen, da bin ich so ganz, ganz genau nicht drin. Ich weiß auf jeden Fall, dass er auch Gottesdienste gehalten hat. Ob er jetzt so streng formal gesehen Pfarrer ist, das weiß ich nicht, aber ja.
Klingt danach. Dann hört er garantiert Stachel und Herz. Kann gar nicht anders.
Okay, inwiefern hat Bernhard dich beeinflusst?
Zum einen war es ein Lehrer, der komplett anderen Unterricht gemacht hat, als den ich bis dato gewohnt war. Ich würde mal behaupten, dass es sicherlich einige Kollegen und Kolleginnen im Lehrerinnenkollegium gab, die ihn vielleicht belächelt haben oder so. Aber mir schien es, dass es ihm sehr egal ist, weil er komplett anderen Unterricht gemacht hat. Beispielsweise, indem er in die Klasse kam, die Türe zugemacht hat und danach erstmal eine Minute Stille im Klassenzimmer war. Das hat für ihn so dazugehört, dass wir bewusst ankommen, still werden und dann daraus quasi den Unterricht beginnen. Und er hat einen viel aktivierenderen Unterricht gemacht. Also wir haben häufig Aufgaben gestellt bekommen, die wir jetzt nicht einfach durch Lesen von einem bestimmten Kapitel in einem Buch machen konnten, sondern es ist eine Aufgabenstellung gewesen, wo er dann gesagt hat, ihr habt jetzt beispielsweise eine halbe Stunde Zeit, geht mal in die Stadt und geht diese Aufgabenstellung nach. Und es gab einen Moment, wo wir auch eine Aufgabe gestellt bekommen hatten und das war das erste Mal, dass ich sag mal, theatral in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten bin, zumindest in der Klassenöffentlichkeit, wo ich so eine Idee hatte, mich aber nicht getraut habe, das umzusetzen und er so eine große Selbstverständlichkeit mir vermittelt hat, Mut zugesprochen hat und mich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen hat und gesagt hat, so, das ist deine Idee, wunderbar, das machst du jetzt hier vor der Klasse. Und das hat irgendwie in mir so ein positives Gefühl ausgelöst, dass da eine Person da ist, die in mich vertraut, die was in mir sieht, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen konnte. Genau, und das hat dann später dazu geführt, dass ich in der Theater AG aktiver geworden bin. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich später Theaterwissenschaft studiert habe. Und
ich war auch Theaterwissenschaft studieren.
Und es hat dazu geführt, dass ich politisiert wurde. Also ich würde sagen, sein Unterricht hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich politisiert wurde, weil er eben versucht hat, die Fragestellung auf unseren Lebensalltag zu beziehen und zu gucken, wo ist das, was jetzt im Christentum in alten Schriften früher relevant war, wie lässt sich das in den Alltag heute für uns junge Menschen damals übersetzen.
Wow, das klingt gut. Danke.
Gerne.
Wisst ihr, worüber wir sind? Über Fun Fact Nummer 2, das finde ich sehr interessant, das muss ich jetzt nochmal benennen. Wir sind da total drüber hinweggegangen. Ne? Mhm. Und das ist auch was, also wenn ich aus meinem Familienkontext auch sowas erzähle, wie wow, irgendwie, wenn an bestimmten Stellen das Geld knapp war oder so, ne, dann haben wir irgendwie, also am Essen auch gespart und so. Mhm. Und das ist ganz häufig, wenn ich sowas erzähle, wird das so mit betroffenem Schweigen. Also das Umfeld weiß gar nicht, damit umzugehen. So richtig. Und jetzt gerade wir sind auf Fun Fact 1 und 3 direkt angesprungen und 2 war so, okay, schnell weg damit. Mhm. Erlebst du sowas öfter?
Dass Armut so schambehaftet ist?
Also ich habe es jetzt gar nicht so erlebt. Da haben wir wahrscheinlich unterschiedliches Erleben. Ich dachte, ja gut, es ist eine beschränkte Zeit und es wird sich jetzt kurz was rausgepickt. Also ich habe jetzt persönlich beim Erzählen des Fun Facts keine Scham für mich gespürt.
Ich glaube auch nicht bei dir,
nicht,
sondern beim
Scham,
Umfeld.
Genau, dass das Umfeld dann
so, wie reagieren wir denn jetzt darauf?
Ich kenne das auch, dass es so ein unangenehmes Gefühl verbreitet bei denen, die das nicht betrifft oder die nicht, um die es da gerade nicht geht.
Ich denke, das hängt von der Person ab, ne? In was für Verhältnissen die groß geworden ist und ob das jetzt eher was ist, was Verbindung schafft und dass sie sagt, ah ja, kenne ich auch und wie habt ihr das gemacht oder ah ja, wir haben das getrunken oder wir haben das gegessen oder ne, dass so Erzählungen kommen. Vielleicht kommen auch interessierte Nachfragen, also von Personen, die, ich sag mal, in wohlhabenderen Verhältnissen aufgewachsen sind. Ja, und ich erlebe es schon auch, dass manchmal eher so eine betretene Stille da ist, was nicht zwangsläufig sein müsste, weil die Person ja auch dann was von sich erzählen kann. Ne? Sagen, ja, ich bin so und so aufgewachsen und ich nehme dann klar einen Unterschied wahr und das dann wiederum das eine Gesprächsgrundlage sein könnte.
Mhm. Aber genau damit waren wir ja eigentlich dann auch schon im Thema oder sind im Thema. Wir wollen mit dir über Klassismus sprechen. Und du hast ja auch Fun Fact 2 so eingeleitet und gesagt, das passt ja auch zum Thema. Mhm. Seit wann würdest du sagen, beschäftigst du dich mit dem Thema Klassismus? Und ja, warum hast du ja fast jetzt auch schon vielleicht das, das führt ja schon in das Warum eigentlich ein auch, kann ich mir vorstellen.
Also mit der Lebensrealität Klassismus bin ich ja wahrscheinlich so, ja, seit meiner Geburt konfrontiert. Das ist allerdings keine bewusste Auseinandersetzung mit der Realität. Du hast ja nach dem Bewussten gefragt, würde ich mal sagen, seit 2010. Und zwar in Rahmen meines Studiums, auch der Pädagogik, hatten wir verschiedene Seminare oder ich konnte aus einer großen Anzahl an Seminaren auswählen und da gab es unter anderem Seminare zu Migrantinnen im deutschen Bildungssystem oder Seminare zu der Rolle von sozialer Herkunft auf Bildung, Bildungsentwicklung, Bildungschancen. Und das war so das erste Mal, dass ich mich bewusster, auch akademischer, empirischer mit der Thematik beschäftigt habe. Und 2016 war es, glaube ich, dass ich meinen ersten Workshop zu Klassismus geleitet habe.
Was ist denn überhaupt Klassismus? Vielleicht ist das gar nicht so bewusst. Also ich habe vorhin in der Kaffeepause jemandem erzählt, dass wir jetzt eine Podcast-Folge zu Klassismus aufnehmen. Und die Person wusste erstmal mit dem Begriff nichts anzufangen.
Ein kurzer Einschub, was ich sehr, sehr häufig erlebe, ist, dass die Menschen Klassizismus sagen.
Mhm. Erlebe also ich selbst, auch total oft.
Wenn ich Klassismus sage und sie sagen, ah ja, das ist Nennert und der macht jetzt gleich einen Workshop oder hält einen Vortrag und dann sagen sie doch Klassizismus. Und meinen aber dann doch eher das, was wir jetzt meinen, wenn wir unter Klassismus sprechen. Und was unter Klassismus verstanden werden kann, ist zum einen sehr vereinfacht gesagt die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen und ökonomischen Herkunft und aufgrund ihrer sozialen und ökonomischen Position innerhalb der Gesellschaft. Und das wiederum zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Das zeigt sich auf der zwischenmenschlichen Ebene der Interaktion von Menschen. Das zeigt sich auf einer institutionellen Ebene. Das zeigt sich auf einer strukturellen Ebene, das zeigt sich auf einer medial-diskursiven Ebene, also eine bestimmte Ideologie über Menschengruppen, über soziale Menschengruppen und das zeigt sich auch auf einer intrapersonellen Ebene, also die Ebene innerhalb einer Person, innerhalb eines Menschen, was die eigenen Gedanken, Glaubenssätze, Gefühle und so weiter betrifft.
Und warum sagen Menschen so häufig Klassizismus? Was ist die Bedeutung von Klassizismus und wo ist da der Unterschied?
Warum sie es sagen, ist wahrscheinlich, weil also Klassizismus ein verbreiteteres Wort ist, ein gängigeres Wort ist, wobei das wiederum auch mit der eigenen Herkunft, mit der sozialen Herkunft zusammenhängt. Also wenn mich jemand in meiner Kindheit und Jugend gefragt hätte, was Klassizismus ist, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Und wenn Menschen eher aus einer bürgerlichen Schicht kommen oder dann im Laufe der Zeit das lernen, dann werden die lernen, dass Klassizismus eine Kunstepoche ist. Und zwischen einer Kunstepoche und einem Diskriminierungsverhältnis gibt es dann doch erhebliche Unterschiede. Wobei ich jetzt, das muss ich gestehen, ich weiß nicht, inwiefern in der Kunstepoche des Klassizismus auch, ich sag mal, gesellschaftskritische Blickwinkel auf Klassenverhältnisse vorgenommen wurden. Falls das mal jemand hört von den Hörerinnen und Hörern und da mehr weiß, dann meldet euch.
Du hast gerade schon gesagt, es spielt sich auf mehreren Ebenen ab, institutionell und so weiter. Was bedeutet denn eigentlich Klasse dann in dem Zusammenhang?
Also da auch noch ein kurzer Einschub und zwar, dass ich das immer wieder in Workshops auch erlebe, dass Menschen sich beispielsweise stärker emotionalisiert fühlen von dem Begriff Klasse. Mhm. Also es ist eher üblich, dass Menschen Begriffe verwenden wie soziale Lage,
Milieu.
Schicht, Milieu, genau.
Milieu ist in der Kirche ganz, also gibt es ja auch so Milieustudien und so. Ne? In der Kirche lieben wir es, von Milieus zu sprechen. Ja. Mhm.
Und ich finde das gar nicht verkehrt, auch die anderen Begriffe zu kennen und je nach Kontext zu nutzen und gleichzeitig beinhaltet der Klassenbegriff natürlich auch bestimmte, ich sag mal, Assoziationsmomente hin in eine kapitalismuskritische Ausrichtung. Mhm. Wenn man über Klasse spricht, spricht man häufig über Marx und Engels oder das zumindest ein Assoziationsfeld, das dann aufgeht, dem sich die Menschen dann bedienen, wo es dann eben um Klassenverhältnisse geht. Und das sind meist Ausbeutungsverhältnisse innerhalb des Klassismus.
Wer an dieser Stelle aufmerksam zugehört hat, hat sicherlich gemerkt, dass Nennert gesagt hat, Ausbeutungsverhältnisse innerhalb des Klassismus. Er meinte aber Kapitalismus. Also der Satz wäre korrekt, Ausbeutungsverhältnisse innerhalb des Kapitalismus. Na, wem ist es aufgefallen? Uns ist es auch gar nicht so aufgefallen und wahrscheinlich wäre es auch nicht so aufgefallen. Aber Nennert ist es sehr aufmerksam aufgefallen und damit wir es auch korrekt wiedergeben, einmal dieser kleine Einwurf von mir.
Und also ich würde mal behaupten, dass die Verwendung des Begriffs Klasse noch mal stärker dieses politische Gesellschaftsmoment zeigt, dass, was auch eine gewisse Spannung in sich birgt. Ne? Also wenn du sozusagen Menschen hast, die ausgebeutet werden aufgrund ihrer Klassenposition und Menschen hast, die aufgrund ihrer Klassenposition andere Menschen ausbeuten, ob jetzt bewusst oder unbewusst, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dieses Spannungsverhältnis wird viel mehr gezeigt als in einem Begriff der sozialen Lage oder so. Zumindest so, wie ich es häufig erlebe. Und was Klasse ist, könnten wir vereinfacht sagen, das ist die Position, die eine Person innerhalb der Gesellschaft hat. Und was wir uns da angucken, ist jetzt, was hat die Person für einen Bildungshintergrund? Was haben die Eltern für einen Bildungshintergrund? Was für ein Einkommen, Vermögen hat die Person beziehungsweise deren Eltern? Was haben die für einen Beruf, für einen Job? Das sind so Bereiche, die man sich angucken kann, wenn man auf Klasse blickt.
Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass es sich auf vielen Ebenen, dass sich da Klassismus abspielt und auch sogar also vom gesellschaftlichen Gesamtkonstrukt bis hin zum Intrap, also wie die Person sich fühlt und was das innerlich mit Personen macht. Mhm. Welche Auswirkungen hat Klassismus denn auf Individuen und Gemeinschaften? Und ich glaube, die Tatsache, dass vielen der Begriff nicht so gängig ist, hat vielleicht auch damit zu tun, dass zu wenig auch gesellschaftlich und zwischenmenschlich darüber gesprochen wird. Mhm. Wir haben vorhin auch ein bisschen über dieses Schambehaftete gesprochen und du hast auch davon erzählt, wie emotionalisiert Menschen dann häufig auch reagieren in Workshops, gerade bei diesem Thema. Magst du ein bisschen was über Auswirkungen von Klassismus sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene sprechen?
Da kommt die Feuerwehr, wenn du sowas fragst.
Also auf der individuellen Ebene möchte ich an der Stelle gerne auf ein Buch verweisen, also ne, weil das ist jetzt nicht alles, dass ich das einfach so weiß, sondern wo ich mir das angeeignet habe, wo ich es zum ersten Mal gelesen habe, war in einem Buch von Anja Meulenbelt, Scheidelinien über Klassismus, Rassismus und Sexismus. Und da beschreibt sie zwei Konzepte. Zum einen, also wenn es um die Auswirkungen von Klassismus auf Einzelpersonen, auf Individuen geht. Das eine Konzept ist das Konzept der verinnerlichten Unterdrückung. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen Angst haben vor Armut, weil sie Armut erleben und Angst haben, noch stärker in die Armut abzurutschen oder lange arm zu bleiben. Dann kommt noch hinzu, dass es so einen Fatalismus gibt. Also, dass sie das Gefühl haben, sie sind diesen Verhältnissen ausgesetzt, sie leben da und sie können daran nichts ändern, werden da auch nie irgendwas, da wird sich nie was verändern. Selbst wenn sie das nicht verändern, das wird generell von niemandem verändert werden. Dann ist ein Mangel an Selbstwertgefühl, an Selbstvertrauen häufig da, auch ein Mangel an Zukunftserwartungen. Ne? Was erwarte ich mir von der Zukunft? Habe ich eher ein positives Bild von der Zukunft, denke ich ja, das wird in der Zukunft gut für mich ausgehen, das wird sich gut entwickeln oder eher nicht. Auch ein gewisser Druck, die eigene Gruppe, die eigene Klasse nicht zu verlassen, was häufig Bildungsaufsteigerinnen oder man kann auch sagen Klassenmigrantinnen, ne, wenn man sozusagen nicht hierarchisch ausdrücken möchte, was die beschäftigt. Wenn ich mich weiterentwickle, sei das durch Bildung, durch meine berufliche Tätigkeit, die vielleicht mit deutlich mehr Einkommen einhergeht, dass ich dann Schwierigkeiten habe oder mich immer wieder frage, ist es okay, wenn ich meine Ursprungsfamilie, das Ursprungsmilieu, die Ursprungsklasse verlasse und dass da eben sehr, sehr viele Spannungsverhältnisse mit einhergehen. Und auch das Fehlen von Vorbildern in der unmittelbaren Umgebung, im Freundinnenkreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis. Und auch, dass es schwer ist, dieser gesellschaftlichen Unterbewertung und diesen gesellschaftlich sehr verbreiteten Stereotypen über arme Menschen, über Arbeiterinnen, denen ein positives Selbstbild entgegenzusetzen. Das ist sozusagen das Konzept der verinnerlichten Unterdrückung. Und auf der anderen Seite hat sie das Konzept der verinnerlichten Herrschaft, wo sie eben sagt, Menschen aus einem Bürgertum, aus wohlhabenden Verhältnissen zeigen meist eine sehr große Leichtigkeit darin, wie sie sich in der Gesellschaft bewegen. Ne? Also mit bewegen kann es wirklich im engeren Sinne sein, wie bewegt sich der Körper in unterschiedlichen Räumen. Bewegt er sich schnell, wie sind die Handbewegungen und so weiter. Da gibt's auch, kann ich später noch eine Anekdote zu erzählen.
Wir lieben Anekdoten.
Ja, ich, oder
unbedingt jetzt.
Ja, ich war einmal, da war ich allerdings schon erwachsen, bei einem klassischen Konzert in Berlin in der Philharmonie und ich saß irgendwo in den mittleren Rängen und habe mir dieses Stück angehört und angeguckt und in der allerersten Reihe saß eine Person, eine Frau mit einem Mädchen nebendran. Also ich würde die als Mutter und Tochter interpretieren. Und ich habe in einem Moment gesehen, wie die Frau, die ich als Mutter lese, zu dem Kind rübergreift und die Hände dieses Kindes justiert und die Beine dieses Kindes justiert. Also so nach dem Motto, ne, so kannst du hier nicht da sitzen. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie die Hände des Kindes bewegt hat, so dass sie ihrer Meinung nach eben passend zum Anlass waren und zu dem Ort waren und vielleicht auch passend zu der sozialen Gruppe, der die zugehören.
Und das innere Kind weiß dann auch später, wie es zu sitzen
hat. Exakt, genau.
Und in der ersten Reihe.
Und weiß vor allen Dingen auch, wann es zu klatschen hat. Ne? Ja. Das ist ja nämlich auch beim klassischen Konzert immer ganz, ich sag jetzt mal, daran erkennt man häufig, wie bekannt Personen mit diesem Genre und mit diesem Umfeld, Konzerthaus und so weiter sind, wenn sie wissen, dass man da klatschen darf und da nicht.
Genau. Zum Thema Klatschen, ich habe gestern kurz bei den Olympischen Spielen ging es um Novak Djokovic und so einen kurzen Ausschnitt und dann meinten die Kommentatoren an einer Stelle, ja, das ist halt kein Tennispublikum. Weil das Publikum dort zwei, halt dreimal ne? unterbrochen hat durch Rufe. Also für die war das wahrscheinlich nicht unterbrechen, sondern zurufen, motivieren oder so. Und da war offensichtlich dann die Annahme, naja, wenn der jetzt hier beim Aufschlag ist, dann muss totale Stille sein, dass Novak sich konzentrieren kann. Ne?
Und Center Court in Wimbledon wüsste man das halt, ne?
Wahrscheinlich,
wie man sich dazu verhalten hat, ja.
Also das so als zwei Anekdoten zum Punkt Bewegung, aber damit auch, ne, wie bewege ich mich in anderen sozialen Räumen, wie kleide ich mich, was sagt meine Kleidung über mich aus, was sagen vielleicht meine Handtasche, mein Koffer über mich aus, meine Armbanduhr.
Und aber auch meine Körperhaltung, oder?
Ja.
Also das, ja.
Meine Sprache. Mhm.
Genau, und das ist ein anderer Punkt in diesem Konzept, verinnerlichte Herrschaft, dass die Menschen eine Sprache sprechen können, die ihnen Türen öffnet. Mhm. Das müsste man sich dann je nach Kontext genauer anschauen, was das bedeutet, ne? Aber dass du weißt, welche Wörter du verwendest, welche Geschichten du verwendest. Vielleicht machst du das auch gar nicht bewusst, aber ne, weil du sozusagen in einer gewissen Klasse aufgewachsen bist, sprichst du das, und wenn das Status höhere Personen sind oder Personen sind in Entscheidungspositionen, die vielleicht eine ähnliche, aus einem ähnlichen Background haben wie du, dann wirkt sich das natürlich positiv aus, weil du dann wiederum eine gewisse Ähnlichkeit spürst und dann denkst, ah ja, die Person haben wir gern bei uns im Unternehmen oder haben wir gern bei uns in der Organisation. Mhm. Aber auch, dass die Person keine oder deutlich weniger Angst vor Autoritäten haben. Mhm. Entweder, weil du sicher sein kannst, dass dein Vater Leute kennt, die als Anwalt, Anwältin kontaktieren wird.
Oder selber Anwalt ist.
Oder selbst Anwalt ist. Oder eben, weil die auch viel, viel besser informiert sind über die eigenen Rechte, die sie haben, und das auch viel selbstbewusster kommunizieren können.
Naja, oder weniger, also, sorry, ich kenne das, also ich, also für mich waren Autoritätspersonen auch immer Leute, die auf, ich sag mal so, auf einem anderen Stern irgendwie waren, weil ich hatte gar keine persönlichen Beziehungen zu solchen Menschen. Hm. Und wenn deine Eltern aber schon auch in so einem Umfeld sind oder selber auch, sagen wir jetzt mal, nehmen wir das Beispiel Anwalt sind, und irgendwie freitags abends bei euch sowieso zu Gast waren, Professor in XY, Anwalt, Anwältin XY und so weiter, dann ist das ja das natürliche Umfeld auch. Das heißt, ich habe natürlich weniger Angst auch vor solchen Menschen, weil das ist ja, das sind ja die Kreise, in denen ich mich von klein auf schon bewege, die tun mir nichts. Mhm. Und für mich waren solche Menschen einfach, ich kannte die persönlich gar nicht, das war nur diese Autoritätsperson und nicht irgendjemand, der auch irgendwie bei uns zu Hause auf dem Sofa mal saß. Hm.
Und Autoritätsperson kann ja auch sein, dass es Arzt, Ärztin ist, Lehrerin ist, Pfarrerin ist, Bürgermeisterin ist,
genau,
Polizistin ist, wo ich teilweise schon sehr erstaunt darüber war, wie unterschiedlich sich die Menschen verhalten, wo ich dachte, wow. Das trauen die sich?
Genau, ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ne? Weil erstens hast du nicht das, du musst dir nicht die Frage stellen, bin ich hier richtig, darf ich hier sein, habe ich ein Recht darauf, mich hier aufzuhalten und zu bewegen und hier zu sein? Und wenn du weniger Angst haben musst vor den Konsequenzen deiner Handlungen, handelst du auch ganz anders.
Mhm. Aber nochmal kurz zu der Sprache, ne? Meinst du, also man kann auch diese Sprache zum Beispiel erlernen, weil, also mal von mir gesprochen, ich bin ja eine sogenannte Klassenmigrantin. Mhm. Finde ich ein schönes Wort, weil das die Hierarchie rausnimmt. Das ist wirklich toll. Mhm. Und es ist so, dass ich mich nirgendwo verstellen muss. Also ich kann in akademischen Kreisen mich mittlerweile so bewegen, dass ich glaube, ich falle nicht allzu sehr auf, obwohl meine innere Stimme in meinem Kopf die ganze Zeit im Panikmodus ist und sagt, wow, pass auf, was du sagst, pass auf, wie du dich bewegst, du fällst auf, irgendwann werden alle herausfinden, dass du gar nicht so schlau bist, wie sie meinen und so weiter, ja, das habe ich schon, aber äußerlich kann ich da, glaube ich, mich so darstellen, dass es nicht auffällt, in Anführungsstrichen, also auch ohne, dass ich da jetzt was vorspielen möchte, aber ich so den Habitus und so, dass die Codes und so, die habe ich erlernt, erst im Erwachsenenalter, aber ich falle jetzt, glaube ich, nicht so sehr auf, würde ich sagen. Mhm. Aber ich falle auch nicht samstags morgens im Ruhrpott am Fußballfeld auf, also am Fußballplatz. Mhm. Ne? Also da kann ich auch so sprechen mit Menschen oder keine Ahnung. Also ich kann mich zwischen den Klassen bewegen und bin nirgendwo, habe ich das Gefühl, als Schauspielerin da unterwegs, sondern kann das ziemlich natürlich. Und gleichzeitig kenne ich Menschen, gerade aus eher so der gehobenen Mittelschicht, die sich schwer, jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben, samstags morgens im Ruhrpott auf dem Fußballplatz bewegen können, ohne aufzufallen. So. Und das erlebe ich schon als also das finde ich eine unglaubliche Bereicherung. Auch dadurch komme ich mit sehr unterschiedlichen Menschen auch in Kontakt. Ich kann Beziehungen knüpfen zu unterschiedlichen Menschen und erlebe das als unglaublich, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mhm. Und würdest du sagen, dass man diese Sprache auch erlernen kann? Oder würdest du sagen, ja, Sarah, nee, eigentlich bildest du dir das nur ein, bleib mal am Fußballplatz. Also nein, nicht bleib mal am Fußballplatz, sondern ne, da bin ich ja halt am natürlichsten in Anführungsstrichen.
Ich würde sagen, dass es möglich ist, die Sprache zu erlernen, weil wenn ich jetzt Schwäbisch schwätze, dann denken die Leute gleich irgendwie was ganz anderes von mir. Vielleicht denken sie, dass ich ein bisschen blöd bin oder so. Und die, ne, also das an die Hörerin.
Wie du so geswitcht hast, so, also so
kein Problem,
nahtlos.
Kein Problem.
So, ohne mit der Wimper zu zucken, schwäbelt er jetzt plötzlich.
Ja, krass.
Mir kennt alles, sogar Hochdeutsch. Nee, also das kann man sich ja mal selbst fragen. Ne? Mhm. So, was passiert in meinem Kopf, wenn ich Menschen Dialekt sprechen höre? Mhm. Ob das jetzt Schwäbisch ist, ob das Bayerisch ist, vielleicht die bayerischen Ministerpräsidenten ausgenommen, aufgrund ihrer Machtposition. Ja, was passiert, wenn ich Menschen Sächsisch sprechen höre und so weiter? Oder Ruhrpott? Slang-Dialekt? Und was passiert, wenn Menschen Hochdeutsch sprechen? Mhm. Wirklich nur auf den Dialekt oder auf den Soziolekt achtend.
Soziolekt, einmal kurz erklären?
Soziolekt bedeutet, also ne, Dialekt bezieht sich darauf, aus welcher Region du kommst innerhalb eines Landes und da aufgrund der historisch-kulturellen des Gewordenseins dieser Region dann einen bestimmten Dialekt hast. Und Soziolekt meint eben die Art, wie du sprichst, die sich weniger auf deine Region, in der du aufgewachsen bist, bezieht, sondern auf die soziale Gruppe, in der du aufgewachsen bist. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du vorher meintest mit, wenn du auf dem Fußballplatz bist oder ich sag mal an der Currywurstbude bist in Essen, Dortmund, Bochum, wirst du vielleicht anders sprechen, als wenn du jetzt einen wissenschaftlichen Vortrag hältst beim Kirchentag oder sowas. Und
schade eigentlich, ne?
Ja.
Denke ich gerade so.
Also wäre zumindest mal ein interessantes Experiment. Was passiert, wenn du konsequent einen Vortrag so halten würdest, wie du zu Menschen auf dem Sportplatz sprechen würdest?
Aber, also ich glaube, wir können alle sagen, was dann passiert. Du wirst dann weniger ernst genommen. Und dir wird deine Kompetenz abgesprochen und dein.
Du kannst denselben Inhalt sagen.
Du kannst denselben Inhalt sagen, es verstehen sogar mehr Leute. Und von bestimmten Leuten wirst du aber gesagt, also die kann ja nicht wirklich was auf dem Kasten haben. Die redet ja wie, als wäre sie auf dem Sportplatz.
Ja, die Frage ist eben, von wem wirst du weniger ernst genommen? Mhm. Und wen hast du im Kopf, zu dem du sprechen möchtest? Mhm. Das war schon noch eine Überlegung jetzt hier für mich vor der Podcast-Aufnahme. Wie will ich sprechen? Mhm. Wenn ich das in einem Workshop mache, dann kann ich es ja nochmal deutlich mehr anpassen, je nachdem, mit welcher Gruppe ich zusammenarbeite. Und wenn es da Unterschiede innerhalb der Gruppe gibt, kann ich auch switchen und variieren innerhalb des Workshops. Das ist jetzt hier beim Podcast etwas schwieriger. Und gleichzeitig bin ich mir eben bewusst, dass die Art, wie ich jetzt spreche, mit Sicherheit auch Personen ausschließt oder dass sie sich da nicht so mitgenommen fühlen und denken, ja, wie redet der denn jetzt? Der ist irgendwie so gar nicht aus meiner Gruppe. Mhm.
Vielleicht können wir noch ein bisschen konkreter werden. Wie manifestiert sich Klassismus denn in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen? Bildung, Arbeitsmarkt, bei der Gesundheitsversorgung, beim Zugang zu Wohnraum zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja nicht nur eine Frage von, habe ich genug Geld auf dem Konto oder nicht.
Ja, also da können wir quasi gern mal so ein paar Zahlen nennen oder um so die Breite des Klassismus aufzuzeigen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn wir über Klassismus sprechen, dass wir auch über Einkommens- und vor allen Dingen Vermögensverhältnisse sprechen. Das ist sozusagen ne, die große strukturelle Ebene, um die es da geht. Und es gibt ein schönes Beispiel, das ist ein kurzes Video, was ich häufig in den Workshops nutze, um das deutlich zu machen. Und zwar kommt da Dr. Markus Krapka zu Wort. Das ist ein Forscher, der viel dazu geforscht hat. Ich glaube vom, ich müsste nochmal genau gucken, was Deutsches Institut für Wirtschaft oder so.
Ich kann mir das verlinken einfach in den Show.
Mhm. Ja, falls das geht, können wir, also ich schicke euch das auf jeden Fall. Und der beschreibt in dem Video, der sagt, stell dir vor, du hast ein DIN A4-Blatt. Und auf diesem DIN A4-Blatt hast du unten quasi von links nach rechts die X-Achse und da die symbolisiert die Bevölkerung. Und du hast von unten nach oben die Y-Achse und die symbolisiert das Vermögen. Und ne, also wenn du jetzt guckst, wie viel Bevölkerungsanteil hat wie viel Vermögen. Und jeder Zentimeter symbolisiert 50.000 Euro. Dann sagt er in diesem Video, du kannst auf diesem DIN A4-Blatt 95% der deutschen Gesellschaft abbilden. Und seine Frage ist dann, und das ist vielleicht auch eine Frage an die HörerInnen, was glaubt ihr, die reichsten Einzelpersonen oder die reichsten Menschen in Deutschland, wie hoch musst du auf der Y-Achse gehen, damit du deren Vermögen abbilden kannst? Vielleicht eine Frage auch an euch. Was schätzt ihr?
Also die Y-Achse ist, wie vermögend sie sind.
Genau.
Okay.
In 50.000 Euro Schritten.
Sehr weit oben. Ja, ich weiß es nicht.
Bis zur Fallspitze.
Bis
zur Fallspitze. Ja. Wie hoch geht die Y-Achse?
Also genau, ja, wenn wir sagen, du hast ein DIN A4-Blatt, reicht das DIN A4-Blatt, brauchst du ein zweites, ein drittes, wie viele DIN A4-Blätter brauchst du, um sozusagen die oberste Spitze des Vermögens abzubilden?
Ach so, du brauchst einen 500-Blatt Kopierblock.
So oder so ein Packs. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt so ein Flipchart-Papier gesagt, so ein paar DIN A4-Blätter hoch.
Mhm. Soll ich auflösen? Mhm. In dem Video sagt er, dass es 6,6 Kilometer sind.
Oh. Aber da war ich jetzt in meinem 500-Blatt ja auch näher dran als der Flipchart.
Ne? Also wenn du dir vorstellst, du hast ein DIN A4-Blatt und da sind 95% der deutschen Bevölkerung mit Blick auf das Vermögen abgebildet. Und du brauchst, und dann machst du DIN A4-Blätter 6,6 Kilometer lang und dann hast du den reichsten Teil der Bevölkerung.
In Deutschland. Das heißt, wir reden hier noch nicht mal irgendwie von Elon Musk.
Reden von Deutschland. Wobei, er bezieht sich da auf die Familie Reimann. Ich weiß nicht genau, was denen alles gehört, aber das Manager-Magazin hat 2018 deren Vermögen auf, ich glaube, es waren 33 Milliarden geschätzt.
Ui.
Ja. Und das ist dann schon, also ne, das ist ein sehr konkretes Beispiel oder so, was das ganz gut illustrieren kann, wenn man das zu Hause macht. Jetzt vielleicht in den anderen Bereichen, ein anderer Bereich Gesundheit. Da gibt es verschiedene Untersuchungen, verschiedene Studien, je nachdem variieren die Zahlen ein bisschen. Aber es gibt zum Beispiel eine Studie, wonach arme Männer, da wurden insbesondere Männer untersucht, arme Männer haben eine 14 Jahre kürzere Lebenserwartung als wohlhabende Männer.
14 Jahre?
14 Jahre. Genau, das kann man erstmal, da kann man erstmal kurz einen Moment Pause machen und sich vergegenwärtigen, was das bedeutet.
Ja, und womit das alles zusammenhängt. Mhm. Also das ist ja auch in unterschiedlichen sozialen Klassen, Ernährung ist anders, Zugang zu zum Gesundheitssektor ist anders. Mhm. Bildung hängt ja auch mit Ernährung zusammen, also und Bewegung.
Und Bewegung, ja.
Welche Zugänge habe ich auch zu Bewegungsmöglichkeiten? Habe ich einen Park oder einen Wald vor der Tür, wo ich lebe? Oder gehe ich ins Fitnessstudio? Kann ich mir das leisten? Habe ich überhaupt
Arbeitsumfeld, ne? Ja. Also wenn ich in einer Fabrik arbeite, ne, was atme ich da zum Beispiel ein, was dann auch meine Lebensdauer verkürzen kann? Ja. Wo halte ich mich auch in der Freizeit auf, ne? Also.
Und da ist es noch nicht mal, also das, man guckt sich bei dem das anderthalbfache des Durchschnittseinkommens an. Das gilt schon als wohlhabend. Mhm. Und das ist ja noch nicht mal extrem viel, ne?
Da bist du noch auf dem DIN A4-Blatt.
Ja, da bist du entspannt.
Betrifft wahrscheinlich fast alle, die unseren Podcast hören übrigens. Mhm. Sehr viele. Ja. Würde ich mir einfach mal behaupten. Das könnt ihr für euch entscheiden. Jetzt kommen Widerstände schon bei den HörerInnen an dieser Stelle. Was sagt sie da? Nein, wir gehören zur Mittelschicht. Wir gehören ja eigentlich alle zur Mittelschicht, ne? Das ist so das, was wir uns allen gegenseitig erzählen.
Da fühlen sich auch alle wohl. Alles so, ja, ich bin so irgendwo so in der Mitte.
Also selbst so sehr, sehr wohlhabende Menschen, die ich kenne, die sagen, ja, Mittelschicht. Vielleicht lassen sie sich dazu hinreißen, obere Mittelschicht zu sein.
Stimmt, Friedrich Merz zählte sich ja auch zur Mittelschicht.
Ne? Ja. genau, kann man ja einsehen, wie viel er so im Monat verdient. Und sein Vermögen, glaube ich, kann man nicht einsehen. Aber zumindest sein Einkommen pro Monat. Aber genau, also wir wollen ja auch alle. Das ist schon wieder irgendwie auch so das Schamthema. Ne? Niemand will arm sein, niemand will reich sein. Wir sind alle Mittelschicht.
Ja, wobei, also vielleicht, wenn ich da was hinzufügen darf, das, was du gesagt hast, Einsehbarkeit. Mhm. Das ist ja ein Riesenthema, dass der ärmste Teil der Bevölkerung extrem einsehbar ist. Mhm. Wenn du Hartz IV beziehst, dann musst du alles Mögliche offenlegen. Mhm. Also es ist eine extrem große Einsehbarkeit und Transparenz da, was wiederum von der Forschung genutzt werden kann. Aber ne, es sind ja auch extreme Eingriffe in die Privatsphäre dieser Personen. Bei sehr wohlhabenden Personen wird gesagt, naja, das kann man nicht machen.
Über Geld spricht man.
Genau, und da gibt es sozusagen auch extreme Probleme für die Reichtumsforschung, weil die gar keine konkreten Zahlen hat oder viel zu wenig konkrete Zahlen hat, weil du sozusagen in dem Bereich der Bevölkerung eben nicht die Einsehbarkeit hast, nicht die Transparenz hast, um auf die Zahlen zuzugreifen. Du kannst mit Schätzungen arbeiten oder so, ne? Und dann sagen die sehr, sehr, sehr Wohlhabenden, ja, ist alles übertrieben und so viel ist es nicht. Also ist zumindest meiner Wahrnehmung in den ganzen Reportagen und Dokumentationen, die ich dazu geguckt habe, werden die allerwenigsten da sehr, sehr konkret, in konkreten Zahlen, ne? Wie viel Millionen oder eher dann wie viel Milliarden Vermögen und Einkommen haben sie denn jetzt?
Aber auch Sichtbarkeit, ne? Also wenn du reich bist, kannst du dich ja dafür entscheiden oder auch dagegen entscheiden, zum Beispiel Statussymbole zu nutzen und deinen Reichtum zur Schau zu stellen oder auch nicht. Während ärmere Menschen da gar nicht so die Wahl haben, das zu verschleiern.
Aber es gibt ja auch unterschiedliche reiche Menschen oder überreiche Menschen. Es gibt ja die, die wir uns gerne angucken. Das sind so die ihr Hollywood-Leben leben, ne? Das sind die, wo wir denken, das sind die Reichen, die irgendwann durch einen Punkt reich geworden sind. Aber die Menschen, die schon reich geboren werden, das sind ja meistens durch Erbschaften, oder in welchen Kontext du reingeboren wirst, in welche Familie, das sind ja, die kommen ja mehr aus dem Unternehmerinnentum. Und bei denen ist es ja so, dass man eher eben das nicht so öffentlich raushängen lässt. Also die haben dann auch nicht einen Instagram-Account oder so. Ne? Da geht's eher darum, doch von Geburt an eher sich bescheiden im Hintergrund zu halten, weil der Reichtum soll nicht so präsentiert werden, weil das kann ja auch Folgen haben, die gefährlich sind. Ne? Also ich habe letztens erst von Theo Albrecht, einer der Aldi-Brüder, gelesen. Der wurde 1979 entführt. Und danach gab es wohl auch so eine Welle unter UnternehmerInnen, noch mehr in den Hintergrund zu rücken, damit so eine Entführung, das war interessant, also wirklich, kann man sich mal im Internet durchlesen. Ja, der wurde von einem Anwalt aus Düsseldorf in seiner Kanzlei 17 Tage gefangen gehalten. Der hatte irgendwie wiederum Spielschulden und so. Es wird jetzt hier so ein True Crime Podcast. Wow. Aber interessant fand ich, die haben den Theo Albrecht an der Aldi-Finale in Essen, ja, ist ja auch Essener, ne, so wie ich, also verbindet uns ja einiges. die haben den abgefangen an der Aldi-Hauptzentrale abends, nach Feierabend wollten die den abfangen. Und dann kam der raus und dann, das ist total witzig, dann sah der für die nicht so wohlhabend aus, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann haben sie ihn, als sie ihn entführt haben, erstmal nach dem Personalausweis gefragt, um sicherzugehen, dass er das wirklich ist. Aha. Also ne, das nochmal so, das fiel mir gerade ein, zu dem, stelle ich das so zur Show, sieht man mir das so an. Andererseits kenne ich auch sehr reiche Menschen, die auch aus dem Unternehmertum kommen. Und da denke ich mir so, krass, also wenn ich so ein bisschen Blick dafür habe, sehen die schon, wie die sich kleiden, wie die aussehen und so. Das siehst du denen auch schon an, wie reich sie sind. Aber doch auch, gerade so in der Kirche dann auch, wenn diese Menschen auch in der Kirche auftreten, auch noch so eine gewisse Bescheidenheit, weil reich darfst du ja auch nach nach unserem christlichen Glauben her ja auch nicht so sein. Mhm. Ne? Also ich plakatiere jetzt ein bisschen. Aber so, das gehört sich auch nicht zu reich zu sein, weil es ist ja auch in der Bibel und so, ne? Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich und so. Also solche, das ist ja auch, wir dürfen eigentlich gar nicht so reich sein, wie wir sind.
Aber wo du wohnst, sagt ja auch sehr viel aus, ne? Also gerade in Deutschland, wo man dann vielleicht eben nicht so sein Reichtum zur Schau stellt, aber du wohnst dann schon in gewissen Stadtteilen oder in gewissen Postleitzahlen, wo eigentlich schon klar ist, dass du eher zu einer bestimmten Klasse gehörst. Hm.
Ja, ich denke, das gibt's in allen deutschen Großstädten. Also, dass es Teile gibt, ich kenne es jetzt von Dortmund, weil wir hier relativ nah dran sind noch. Du hast die Dortmunder Nordstadt, die eben jetzt nicht als der reiche, wohlhabende, akademisierte Teil der Stadt angesehen wird. Und das hast du ja in München, in Frankfurt, in Hamburg, hast du überall bestimmte Stadtteile, wo jetzt eher eine wohlhabende, akademisierte Bevölkerung lebt. Und dann hast du Stadtteile, wo eben eher das Prekariat lebt. Ne? Also Menschen, die teilweise vielleicht auch sehr, sehr an den äußersten Rand der Stadt gedrängt werden. Das, was du vorhin schon angesprochen hast, damit geht natürlich sehr, sehr vieles mit einher, wo du wohnst. Was ist da alles? Auf welche Schulen können deine Kinder gehen? Was gibt's dort für Freizeitaktivitäten? Welche Ärzte, Ärztinnen findest du? In welchen Läden kannst du Lebensmittel einkaufen? Gibt's da, was weiß ich, ein Yoga-Studio gleich um die Ecke oder nicht? Das ist ja sehr, sehr prägend. Was sind das dann für Ärztinnen, für Medizinerinnen, die dort sind? Wie nah oder fern hast du es zu Kultureinrichtungen und so weiter und so fort? Also da hängt ja ganz, ganz viel dann mit dran, was vom Wohnungsort ausgeht, beziehungsweise wie sehr du dir das auch leisten kannst, den Wohnort vielleicht zu verlassen. Also wenn du, es gibt ja auch Leute, die leben vielleicht eher ein bisschen außerhalb, können sich es aber total gut leisten, immer wieder schnell in die Stadt reinzufahren oder in die Gebiete, wo sie halt das finden, was sie gerade brauchen. Und andere, die haben vielleicht kein Auto, die müssen auf öffentliche Verkehrsmittel warten. Und je nachdem, wie weit draußen die wohnen, fahren die vielleicht nicht im 5- oder 10-Minuten-Takt und nur alle 20 Minuten, 30 Minuten, alle Stunde, je nachdem, gewisse Regionalbahnen. Oder noch, wenn du weiter auf dem Land wohnst, noch viel seltener. Mhm. Und ne, dann gestaltet sich dein Leben ja ganz anders, wenn du, um beispielsweise zu einem Arzt oder so zu kommen, weißt, du hast 3 Busse im ganzen Tag.
Ja.
So.
Wir haben ja gerade und diese Wohnraumgrenzen verstärken ja auch Grenzen, die es eigentlich nach unserem Verständnis auch in Deutschland nicht geben sollte. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, alle Kinder besuchen die Grundschule und dort sind alle gleich und dort haben alle die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen und dort bildet sich sozusagen unsere Gesellschaft im Kleinen ab. Aber das ist ja nicht so, wenn man überlegt, dass Grundschulen in bestimmten Stadtteilen ganz anders sind als Grundschulen in anderen Stadtteilen. Und du interagierst dann vielleicht auch als Kind und später auch als Erwachsener sowieso schon in dieser Klasse, in diesem Milieu, in dem du eh bist, von Hause aus.
Hm. Wir erzählen uns ja auch das Märchen von der Chancengleichheit, ne? Also vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist ja auch so the American Dream, aber eigentlich ist das auch was wir uns gerne vorhalten und was da völliger Quatsch ist und auch eine Illusion ist. Deswegen finde ich das Buch, das liegt hier gerade, das habe ich gerade gelesen, von Siani Sophia Höder, das Buch vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher, die Lüge von der Chancengleichheit, können wir auch verlinken. Das fand ich total gut, weil auch der Titel einfach schon so schön es auf den Punkt bringt.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Wohnraum, was du gesagt hast. Ne? Also da ist es natürlich auch so, dass arme Menschen eher in Gebieten, Wohnverhältnissen leben, die eben keinen so hohen Lebensstandard mit sich bringen. Das, was du vorhin gesagt hast, ne, eine höhere vielleicht auch Belastung in der Umwelt da ist, weil weniger Bäume da sind, weil vielleicht bestimmte Industrie da ist. insgesamt, weil es totalen Notstand gibt, was bezahlbaren Wohnraum zur Miete angeht, dass aber auch Vermieterinnen vielerorts natürlich auch Menschen bevorzugen, die ein höheres Einkommen haben. Ne? Wenn du dann ganz wenig Einkommen hast oder Wohnberechtigungsschein hast, dann musst du darauf warten, dass du eine WBS-Wohnung bekommst. Oder dass es ja viel zu wenig sozialen Wohnungsbau gibt und so weiter. Also das sind alles Teile, wo ich sagen würde, das müssen wir auf jeden Fall mitdenken, wenn wir über Klassismus sprechen, dass das auch eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Du hast vorhin diesen Buchtitel genannt und vorhin auch, Sarah, von diesem Hollywood-Schein gesprochen. Also das, was man so auch so sieht. Das bringt mich zur nächsten Frage. Die Medien, die wir konsumieren. Welche Rolle spielen die bei der Aufrechterhaltung von den klassistischen Strukturen, in denen wir leben?
Mir ist gerade noch eingefallen, ein Gedanke zu diesem Schein und zu Einkommensvermögensverhältnissen. Da gibt's, ich habe das erste Mal in einem Interview, glaube ich, mit Michael Hartmann, das ist ein Elitenforscher, gehört, der sagt, dass die Menschen, von denen wir denken, sie seien so sehr, sehr wohlhabend. Und jetzt nicht unbedingt das, was du erzählt hast, aber da kann man ja teilweise an Popstars denken, Heidi Klum, Shirin David, Dieter Bohlen.
Kaulitz und Kaulitz.
Genau.
Sarah ist gerade voll drin in Kaulitz und Kaulitz. Ich muss noch aufholen, ich habe es noch nicht geguckt.
Ja, Fußballerin, Sportlerin allgemein. Das ist ja das, was ein Großteil der Menschen dann als reiche Menschen sieht in der Öffentlichkeit.
Das lenkt ja auch gut ab von den UnternehmerInnen.
Ja, und wenn du sozusagen da jetzt nicht von den krassen Celebrities ausgehst im popkulturellen Sinne, sondern vielleicht eher guckst, was sind die Top-Managerinnen großer Konzerne, da sagt Michael Hartmann auch noch, dass das eigentlich Peanuts sind im Vergleich zu den Unternehmerinnen im Sinne von, dass sie einen sehr, sehr großen Anteil des Unternehmens besitzen. Dadurch, dass sie vielleicht 40%, 50%, 60% der Aktienanteile des Unternehmens besitzen. Und dann sprechen wir nicht mehr über 2-3-stellige Millionenbeträge, sondern dann sprechen wir über Milliarden. Und dass das nochmal mehr ins Bewusstsein kommt, dass einfach Lebensrealitäten sind, die ich mir zumindest aus meinem Umfeld überhaupt gar nicht vorstellen kann. Also ich kann es über Literatur, über Wissenschaft, über Forschung so ein bisschen für mich erfahrbar machen, in Anführungszeichen, aber ich kenne das aus meiner Lebenspraxis nicht.
Und das ist ja nicht nur Geld, das ist ja auch Macht auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Also diese Menschen haben ja auch politische Macht. Also auch das haben wir, glaube ich, so im ersten Moment gar nicht vor Augen, ne? Was das irgendwie auch noch für weitere Konsequenzen auch hat. Aber zu den Medien finde ich nochmal interessant. Ich habe gerade Kaulitz und Kaulitz erwähnt. Wir haben übrigens, das machen wir jetzt auch mal transparent, ne? Wir haben August, wo wir das aufnehmen. Also nicht, dass die Menschen, diese Folge erscheint jetzt im Oktober, ne? Aber nicht, dass die Menschen jetzt denken, im Oktober hypen wir Kaulitz und Kaulitz. Wo
irgendwie, voll out.
Ja, das will ich jetzt auch nicht irgendwie, weißt du? Und jedenfalls das, was wir konsumieren, ne, an Serien auch, ne, also Bridgerton gehört auch dazu, müssen wir jetzt leider mal so ja, sagen,
absolut,
so sehr wir das hypen, Kaulitz und Kaulitz, und das steht ja so, also das gucken wir uns an mit so einer Bewunderung, ne, so wow, was, wie die leben,
Reichen und Schönen.
Die Reichen und Schönen und so, und dann gibt es als Pendant dazu, in Anführungsstrichen, das Hartz-IV-TV. Also das gucken wir uns an mit so einem belächelnden...
So einem Voyeurismus, ne?
Ja, genau. Also ne, so wollen wir auf gar keinen Fall sein. Das und das ist das Erstrebenswerte. Deswegen fand ich gerade auch nochmal, Nennert, den Begriff Klassenmigrantin so schön. Weil das alleine diese Hierarchisierung, die konsumieren wir ja in Medien. Ne? Das finden wir erstrebenswert und das finden wir lächerlich.
Das eine ist Aufstieg, das andere ist Abstieg. Abstieg, genau, das eine ist oben, das andere ist unten.
Und indem wir sowas auch konsumieren, und das merkt man ja auch, ne, was wird gehypt so. Ne? Und das finde ich auch schon, das macht ja was mit uns so. Also auch mit meinem Empfinden, wo will ich hin und so. Ne?
Und mit meinem Konsumverhalten.
Ja.
Was mir dazu einfällt, zu der Rolle der Medien im Kontext von Klassismus, anschließend an das, was ihr gesagt habt, also genau die Begrifflichkeiten, die du gesagt hast, in Anführungszeichen, Hartz-IV-TV, Unterschichten-TV, Assi-TV oder so, das sind immer wieder Begriffe, die ja auch kursieren. Und da gab es mal einen sehr guten Podcast, den könnten wir auch noch verlinken später, eine Folge, die ist aber schon ein paar Jahre her, da habe ich ein paar interessante Informationen draus. Und zwar, wenn man sich diese ganzen Formate mal systematisch anguckt, ne? Also diese Scripted Reality Formate, die vorgeben, sie seien Realität, sind aber keine Realität. Und da gab es ja so Formate wie die Supernanny, Familien im Brennpunkt, Frauentausch, Raus aus den Schulden.
Bauer sucht Frau.
Genau. Und da gab es laut dieser Podcast-Folge, ich weiß leider nicht mehr, wie die Person heißt, sonst würde ich sie an der Stelle erwähnen, die hat sich das angeguckt und es gab 60 solcher Formate in den Jahren 2000 bis 2009 im deutschen Fernsehen. Das? 60 dieser Formate und die hatten einen Markt.
Also unterschiedliche Shows, 60 genau. Unterschiedliche.
Die aber nach einem selben Prinzip dieser Scripted Reality funktionieren, hauptsächlich in einem Privatsender natürlich. Und die hatten einen Marktanteil von 35%. Das ist schon erheblich, ne? Krass, über ein Drittel Marktanteil für diese Formate. Mhm. Und wenn du dann guckst, wie wurden die Menschen dort repräsentiert, ne? Also als faul, als dumm, als nicht interessiert an Bildung, als asozial. Person, die den Sozialstaat ausnutzen und auch was die Bild-Zeitung in der Zeit publiziert hat.
Und auch der zwischenmenschliche Umgang, ne? Also das waren ja häufig auch Leute, die sich unflätig ausgedrückt haben, die sehr auf Krawall gebürstet, immer auf Konflikt und war immer laut und ja.
Genau. Also in der Forschung würde man dann wahrscheinlich dazu sagen, dass die Impulsregulationsschwierigkeiten haben, ne? Expressiv in der Bewegung, in der Lautstärke, in der Wortwahl und so weiter. Mhm. Ich finde es wichtig, gewisse Akteurinnen auch da zu benennen in der Debatte, ne? Also die Bild-Zeitung, weil hatten wir eingangs schon erwähnt, was die quasi in den 2010er Jahren gemacht hat. Die haben 2010 und dann kommen gleich nochmal über den Bogen dazu, wenn man weiß, was um diese Jahre herum sozialpolitisch passiert ist. Die Bild-Zeitung hat beispielsweise eine Figur etabliert, und zwar von Arno Dübel, einem in Anführungszeichen Arbeitslosen. Da hat die 37 Artikel dazu veröffentlicht und hat auch andere Personen ähnlich porträtiert.
Fiktive Personen?
Nein, das also, oder? Kann ich nicht so genau nachzeichnen. Da eine ist wahrscheinlich.
Kunstfigur sozusagen.
Das ist keine Kunstfigur, das ist eine, also ist die Frage, was ist dann Kunst und was ist nicht mehr Kunst. Aber die haben da eine Person ausfindig gemacht, von der gesagt wird, sie sei real.
Okay.
Aber die halt eine riesengroße Ausnahme darstellt und die haben das aber so propagiert, als seien alle Erwerbslosen so.
Ja, so ein Musterarbeitsloser.
Genau.
So ein normaler.
Und da gab es auch andere, Figuren von Mallorca, Karin, Karibik, Klaus, sozusagen Menschen, die den deutschen Sozialstaat ausnutzen, indem sie von Arbeitslosengeld leben und sich da ein schönes Leben mitmachen. Und jetzt kommen wir zum sozialpolitischen Kontext, ne? Also die Bild-Zeitung macht diese Serie über verschiedene Menschen, porträtiert es 2 Monate später. Nach dem ersten Bildartikel beschließt der Deutsche Bundestag eine Verschärfung des entsprechenden Paragraphen.
Krass. Damit die nicht mehr mit ihrem Hartz IV auf Mallorca die ganze Zeit leben und unser Sozialstaat ausbeuten.
Genau, und jetzt kannst du halt, also ne, das wäre jetzt eine Aufgabe für Forscherinnen, das genau zu rekonstruieren, inwiefern die Medien und das, was zu dem Zeitpunkt in den Medien sehr, sehr groß transparent thematisiert wird. Arno Dübel war, glaube ich, auch in mehreren Talkshows zu der Zeit. Also jetzt auch Talkshows, die eher dem Qualitätsjournalismus zugerechnet werden. Und wenn du da permanent das hast und diese Debatten hast, das war damals, ne? Das ist ja, das wiederholt sich ja jetzt die Debatte über das Bürgergeld und so weiter. Das ist sozusagen immer da. Und dann die Frage, was machen die Medien, die wir konsumieren, die Geschichten, die wir hören, die wir lesen, mit uns, mit unserem Blick auf Realität, inwiefern verstellen die den und inwiefern führt das wiederum dazu, dass wir Entscheidungen treffen, die die Realität maßgeblich prägen, zu Ungunsten armer Menschen.
Mhm. Aber darf ich nicht PolitikerInnen, also die haben ja auch Fakten und Zahlen vor sich, ne? So, ich ich bin jetzt mal Anwältin des Publikums.
Ja, ja,
es ist nicht,
mach das.
Es ist nicht direkt Sarah, die entspricht, ja. Also, Christian Lindner, ne? Bevor der sich jetzt umdreht und wieder nach Sylt fährt, der hat doch auch selber eine Faktenlage an zahlenbasierten Fachwissen vor sich, dass jetzt Arno Dübel so und so viel Euro im Monat bekommt und eigentlich gar nicht dieses Leben, also, oder wie hast du die Frau auf Mallorca genannt?
Karin?
Ja. Mallorca Karin, ja. Also das Mallorca Karin, das ist doch völlig absurd, dass Mallorca Karin mit ihrem Hartz-IV-Einkommen überhaupt auch nur einmal im Leben nach Mallorca kommt. Und dass das alles überhaupt nicht faktenbasiert ist und dass das gar nicht stimmen kann und dass, also die PolitikerInnen wissen doch, die wissen auch eigentlich über die DIN A4, die DIN A4-Blätter über 6,5 Kilometer und so Bescheid. Also die kennen doch die Reichtums- und Armutsverhältnisse unseres Landes. Und dass man damit rein faktenbasiert eigentlich weniger Einsparungen schafft, indem man jetzt Sozialbezüge strenger reglementiert, als dass ich mal an eine Erbschaftssteuer rangehe. Das ist doch, also da muss ich ja gar nicht tief in die Materie eintauchen, um zu verstehen, dass ich jetzt nicht dadurch, dass ich, keine Ahnung, das Hartz IV jetzt nochmal um 5 Euro kürze, die super Einkommen plötzlich in die Staatskasse habe, statt wenn ich jetzt mal um 0,1% nur die Erbschaftssteuer erhöhe. Da muss ich ja irgendwie gar nicht tief drinstecken von PolitikerInnen, jetzt müssen wir auch nicht über Christian Lindner reden, kann auch irgendjemand anders sein, die wissen doch, dass die Verhältnisse so sind und lassen die sich dann trotzdem von der Bild-Zeitung und 37 Artikeln dazu so beeinflussen, dass im Bundestag dann diese Entscheidung so getroffen wird.
Also gut, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, Christian Lindner saß damals nicht als Finanzminister im Deutschen Bundestag. Aber also das, was du jetzt gesagt hast, die müssen das wissen oder die wissen das doch, das würde ich schon in Frage stellen, ob die das tatsächlich wissen. Also was ist wirklich deren Datenbasis? Und wie wissenschaftlich fundiert ist deren Datenbasis? Und wenn es eine wissenschaftlich fundierte Datenbasis gibt, es kann ja sein, dass sie sich auf dann 1-2 Studien beziehen, die ihr Argument stützen. Die Frage ist aber, ob sie, indem sie sich auf die 1-2 Studien, auf die sich beziehen, 80-90% der anderen Studien ausblenden. Ne, kannst du ja machen. Es finde ich nicht seriös, finde ich nicht verantwortungsvoll. Und ich würde schon, ich glaube, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur in meiner Tätigkeit auch als Coach oder Trainer liegt. Also ich würde mal schon stärker in Frage stellen, inwiefern Fakten und der Rückgriff auf Vernunft tatsächlich so maßgeblich das Verhalten der Menschen beeinflusst.
In die Richtung würde ich nämlich auch gehen, vielleicht noch ein bisschen pessimistischer. Selbst wenn Christian Lindner oder die PolitikerInnen das wissen, wollen sie das denn? Also sie wissen nämlich auch ganz genau, dass sie nur dort sind, weil sie gewählt werden. Und sie wissen auch, wer sie wählt. Und sie wollen natürlich auch wiedergewählt werden und wollen natürlich auch eine bestimmte Klientel ansprechen. Und ich frage mich, ob da überhaupt ein Wille ist, bestimmte Verhältnisse zu verändern, weil damit veränderst du vielleicht auch den politischen Status quo oder den gesellschaftlichen Status quo, von dem du gerade profitierst als PolitikerIn.
Das ist so geil, ihr müsstet jetzt, bei Podcast haben wir kein Video, ne? Thea guckt mich an, als ob sie mir das jetzt wirklich erklären. Nee, jetzt bin ich wieder Sarah. Okay, meine
Frage. Nein, ich meine, nein, ich wollte dich überhaupt nicht, nein. Das war kein Unterton.
Nein, das wollte ich.
Huh?
Das war nur so, du hast mir das wirklich geglaubt, kurz. Das ist gut.
Du hast sehr, das heißt, sehr überzeugend diese Anwältin gespielt.
Ja, ich habe sehr überzeugend diese Anwältin gespielt. Du hast es mir gleich erklärt. Das ist aber gut, darauf wollte ich ja hinaus. Das war fantastisch.
Ich wollte jetzt, dir nicht unterstellen, dass gut. du,
ich glaube
dass
du ja
nicht
auch.
Weißt, dass Politiker in Interessen haben, die vielleicht nicht ganz, die nicht ganz selbstlos sind.
Was? Das kann doch gar nicht sein.
Dienerinnen des Volkes, hallo?
Hallo! Was war jetzt, mich kurz vom Thema gewöhnt? Ich muss mich wieder in meinem Kopf sammeln. Ach so. Ich glaube, dass das noch subtiler vonstatten geht. Also so ein, jetzt sind wir im Bild Christian Lindner, ne? So ein, also so ein Politiker, der sehr wohlhabend ist, kann ja irgendwer sein, ja?
Sehr mächtig.
Sehr mächtig ist, der setzt sich ja nicht hin und entscheidet sich sehr bewusst, wie kriegen wir das jetzt hin? Will ich den ja gar nicht allen unterstellen, ja? In der Kirche merke ich ja auch, wenn wir über Klassismus sprechen, kommt da tatsächlich häufig mehr Widerstand und auch so ein Verteidigungsmodus, als wenn wir über Rassismus sprechen zum Beispiel. Mhm. Weil gegen Rassismus sind wir natürlich alle. Mhm. Wenn du jetzt wieder kritisches Weißsein ansprichst und fragst, okay, wenn wir alle so rassismussensibel sind, warum sind wir denn alle so weiß, dann ist schon wieder was anderes. Aber grundsätzlich sind wir ja alle, fühlen wir uns als antirassistisch oder wollen es sein. Bei Klassismus ist es aber so, dass ich, und ich habe jetzt nicht viel darüber gesprochen, so in der Kirche, aber wenn ich das mal getan habe, dann kommt direkt so ein Verteidigungsmodus. Also das ist ja auch, und auch da werden aber klassistische Entscheidungen getroffen. Ob das im Studium ist, ob das beim Beamtentum innerhalb der Kirche ist und so weiter. Ja, also es werden auch dort klassistische Entscheidungen getroffen von Menschen, die sich auf eine Theologie berufen, die eigentlich eine Armutsbewegung beziehungsweise eine von den Rändern her kommt. So. Und,
oder zumindest dieses Selbstverständnis.
Ja, und da wollen wir ja
erst von den Rändern oder von den Rentnern her?
Von den Rändern. Okay. Das sind ja keine Rentner, das sind ja Pensionäre dann, die Fahrpersonen zumindest.
Nein, aber das ist so ein Selbstbild, was man im Christentum hat, dass man sozusagen
Jesus ist ja zu denen gegangen, die am Rand standen, ne? Daher so. Also, und dann ist es ja schon erstaunlich, wenn man sich mal anschaut, ne, mit welchen Leuten war Jesus so unterwegs und ne, Fischer und nicht so die AkademikerInnen und so, ne, die Elite. Und dann schaut man sich mal an, wer sitzt denn so jetzt in Kirchenleitungen und wer macht kirchliche Medien und so weiter. Die sind jetzt nicht so die Fischerleute und kommen auch nicht so aus den Fischerfamilien, die meisten. Oder zumindest die darüber sprechen. Denn das erlebe ich auch wiederum, wenn ich über Klassismus spreche, dann vertrauen sich mir Menschen an und sagen, ja, doch, Gott sei Dank sagst du das mal. Ich habe mich auch immer so unwohl gefühlt im Theologiestudium und auch wenn ich in irgendwelchen Gremien sitze und so weiter. Aber die Scham ist total groß, darüber zu sprechen. Wohingegen die, die eher aus sehr wohlständigen Familien kommen und irgendwie schon in dritter Generation AkademikerInnen sind oder so, bei denen ist das so auch so ein, man trifft klassistische Entscheidungen, aber man weiß eigentlich, dass man das nicht will und also dann das führt alles so zu so einem Charme. Also das Thema ist, und das erlebe ich sehr emotional aufgekocht so, also und jeder findet irgendwie was auch, um sich da auch selber als nicht zureich darzustellen, so. Also und gleichzeitig trifft man aber unreflektierte Entscheidungen und jetzt komme ich wieder zurück zu PolitikerInnen, bei denen ist es, glaube ich, auch so, dass es sehr, weil wir eben sehr, sehr wenig über Klassismus sprechen, ist es sehr unreflektiert, welche Entscheidungen wir treffen. Das ist ja auch ähnlich bei anderen Diskriminierungsformen, bei Rassismus. Also wir halten uns zwar für antirassistisch, aber wie rassistische Entscheidungen wir treffen, wird auch erst durch eine Reflexion überhaupt auch, kommt sie auch erst zutage. Genauso bei Sexismus und anderen Diskriminierungsformen. Aber bei Klassismus ist es so, dass ich jetzt gerade erst in den letzten Jahren auch die Bücher, die jetzt so aufkommen und so, Und dass wir überhaupt das Wort Klassizismus jetzt zu dem Wort Klassismus auch, dass wir es erst überhaupt benennen und so. Das kommt ja, ist so mein Gefühl, erst langsam so auf als Thema. Und meine Hoffnung ist da doch auch, dass da vielleicht noch mehr Reflexion auch dann in Entscheidungen, ob das politische oder auch kirchliche Entscheidungen sind oder gesamtgesellschaftliche Entscheidungen, durch die Selbstreflexion damit reinkommen. Hast du da auch Hoffnung, Lennart, oder bin ich zu naiv?
Ja, also wenn ich keine Hoffnung diesbezüglich hätte, dann würde ich die Arbeit nicht machen, die ich mache. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel auch Untersuchungen, oder man hat sich angeguckt, wie viele Politikerinnen, die im Bundestag sitzen, haben einen Arbeiterinnen-Hintergrund und wie viele haben einen akademischen Hintergrund. Und da lässt sich zeigen, dass früher es mehr Politikerinnen mit Arbeiterinnen-Hintergrund gab und dass das über die Zeit abgenommen hat und dass du jetzt halt einen viel, viel größeren Anteil an Akademikerinnen im Bundestag sitzen hast.
Und liegt das daran, dass jetzt mehr Arbeiterkinder studieren? Oder ist das zu positiv gedacht?
Der will die Hoffnung.
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Müsste man, glaube ich, nochmal genau hingucken.
Aber wahrscheinlich ist das naiv, das zu glauben, dass es nur daran liegen könnte.
Ja, ich glaube auch nicht nur, dass es an der Bildungsexpansion liegt. Genau, also und wenn wir sozusagen das auf andere Diskriminierungsverhältnisse nochmal übertragen, ne? Wenn man guckt, wie sehr würden Männer eine Politik machen, die Frauen zugutekommt?
Ja.
Wie sehr würden cisgeschlechtliche Personen eine Politik machen, die Transpersonen zugutekommt? Wie sehr würden nicht behinderte Menschen eine Politik machen, die behinderten Menschen zugutekommt? Wie sehr würden weiße Menschen eine Politik machen, die nicht weißen Menschen, schwarzen Menschen, POC zugutekommt? Und wie sehr machen die das auf Basis von bestimmten Fakten? Da lässt sich ja in ganzen Bereichen zeigen, so das ist halt leider nicht der Fall, sondern es ist schon extrem wichtig, dass die politisch marginalisierte Gruppe sich auch an den Orten befindet, wo die wichtigen politischen oder gesellschaftlichen Entscheidungen getroffen werden. Und dazu vielleicht auch noch ein Hinweis. Es gibt zum Beispiel den Begriff der Homogamie oder Bildungshomogamie. Ne? Dann sind wir bei dem Punkt Beziehungen. Also wer mit wem zusammen ist. Das führt jetzt so ein bisschen weg von diesem direkten politischen, aber es hat natürlich auch einen Einfluss. Ne? Wenn du guckst, mit wem bist du verheiratet oder mit wem lebst du in einer ähnlichen Konstellation. Und da gab es 2019 eine Untersuchung, wo festgestellt wurde, dass 63% der Paare wo aus der gleichen Klasse kommen, wo du auch sehen kannst, boah, das ist schon, da scheint schon ein bestimmter Effekt dahinter zu liegen, dass du halt eher, dass sich Menschen eher die Menschen aussuchen, die einen ähnlichen Bildungsstand haben, aus einer ähnlichen sozialen Schicht kommen und das dadurch wieder reproduziert wird.
Und man glaubt vielleicht auch nicht, weil man eben so wenig darüber spricht, dass Klassenunterschiede auch zum Beispiel bei Trennung, also beim Funktionieren oder Scheitern einer Beziehung eine Rolle spielen könnte, ne?
Das wüsste ich jetzt gar nicht, ob es Untersuchungen dazu gibt.
Vielleicht gibt es sie nicht, aber ich kann mir das vorstellen, dass es bestimmt auch eine Rolle spielt.
Also das finde ich schon auch krass, dass, was ich so beobachte, auch wer sich so findet, ne? Und auch schon wie jung. Also auch Paare, die jung zusammenkommen, ob sie jetzt zusammenbleiben oder nicht, sind mal dahingestellt. Aber wie jung, subtil das schon funktioniert, dass man Leute aus der eigenen Klasse auch findet. So, also das finde ich auch nochmal, ja, krass.
Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten. Ne? Da spielt es natürlich eine entscheidende Rolle, wo du lebst, wo du aufwächst, in welchen Stadtteil du lebst, welche Schule du gehst, an welche Uni du gehst, wo du dann arbeitest. Ne? Weil wenn du in der Fabrik
Wo lernt man seinen Partner oder seine Partnerin kennen? Ne?
Bei Tinder.
Aber auch
Tinder
da.
Ist da wahrscheinlich eher, ja, genau. Das wird ja auch nach Entfernung, oder? Geht das nicht auch so darüber, dass du guckst, wer ist in deiner Nähe?
Also ich habe keinen Tinder-Account.
Ich auch nicht. Ich schon mal spekuliere kurz hier jetzt nur.
Also es gibt auf jeden Fall Dating-Apps, wo du Entfernungen einstellen kannst und darüber sicherlich auch schon mal gewisse Ausschlüsse reproduzieren. Und gleichzeitig interessant, dass du Online-Dating angesprochen hast, weil man könnte ja auch sagen, gut, Online-Dating, ne, dann bist du sozusagen
richtig demokratisch.
Total demokratisch, ist, ja, es gibt keine geografischen Barrieren mehr, die dich hindern. Und gleichzeitig wird dort dann aber über den Bildungsgrad das Ganze nochmal ausgewählt, weil du bei den Dating-Plattformen teilweise deinen Bildungsgrad angeben kannst und dann, was gibst du an? Berufsschulabschluss, ohne Schulabschluss,
Die Bachelor, App filtert ja auch, je nachdem, wie dein Profil aussieht. Also du gibst ja bei deinem Profil ja schon recht viele Marker an und es werden dir ja Leute vorgeschlagen, also vom Algorithmus, die zu dir passen können.
Also die teilt dir dann deinesgleichen zu, sozusagen.
Ich glaube schon, oder?
Ja, dann gibt es ja noch Elitepartner.
Elitepartner.de. Ich musste gerade an diese Werbung denken.
Ja.
Elitepartner.de.
Also entweder teilt die App der Algorithmus das zu, je nachdem, welche Sucheinstellung du da eingestellt hast. Und gleichzeitig, wie ihr auch gesagt habt, entscheidest du das ja dann auch selbst, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Aber ja, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Akademikerin sagt, ah ja, der Schulabschluss der Person macht mir gar nichts aus. Oder die sieht, ah, die Person war auch an der und der Uni oder die und die Uni, vielleicht war man selbst auf der Universität oder kennt diese Universitäten oder kennt Menschen, die auf diesen Universitäten waren und fühlt sich dadurch eher den Menschen näher, als zu sagen, ach, die waren gar nicht an der Uni, ob das wohl klappt.
Weil du suchst ja auch Personen, mit denen du viele Gemeinsamkeiten hast, ne? Also wenn du einen komplett unterschiedlichen Freundeskreis hast, ein komplett anderes Umfeld, was Arbeit betrifft, andere Freizeitaktivitäten hast, andere Urlaubsziele, das alles wird ja bedingt dadurch, durch deine soziale Herkunft.
Ja.
Wir könnten ewig weiter quatschen, ne?
Dating hatten wir bisher noch nicht so auf dem Schirm.
Ja, wir können auch mal über Rassismus bei Online-Dating sprechen oder andere Diskriminierungsformen da auch. Das in einer anderen Folge. Bleiben wir kurz nochmal bei Klassismus, die Zeit, die rennt. Jetzt haben wir haben schon sehr, sehr viel auch angeschnitten, so von dem.
Und vieles noch nicht.
Und vieles noch nicht,
vieles noch nicht, ja.
Lennart, bevor ich jetzt.
Ich glaube, du musst einfach wiederkommen, Lennart.
Lennart, bevor ich jetzt zu den abschließenden Fragen komme, ja.
Ja.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, wenn du jetzt dazu nichts mehr fragst, das würde ich ganz gerne noch, das müssen unsere HörerInnen jetzt noch hören zu Klassismus.
Boah, wir haben über so vieles gesprochen und zugleich auch über so vieles noch nicht gesprochen. Wir könnten nochmal stärker über Bildungsungerechtigkeit sprechen. Ich weiß gar nicht, wie viele Expertinnen ihr dazu hattet. Wahrscheinlich Karim Feraidoni war da, Alina El-Mafalani war da, Aladin. Die haben vielleicht darüber gesprochen. Aber dazu könnten wir quasi, da kann man nochmal in die Tiefe gehen. Das haben wir, Wohnraum haben wir so ein bisschen thematisiert, Gesundheit auch ein bisschen thematisiert. Auch da frühkindliche Erziehung, man könnte über so vieles noch sprechen. Auch Bewegung, ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, die hieß Bewegungskrise. Und mir war bis dahin noch nicht so deutlich bewusst, wie sehr Bewegung oder mangelnde Bewegung und was das wiederum für die Gesundheit bedeutet, an sozialen Status gekoppelt ist und an nazio-ethnokulturellen Hintergrund, also da wird sehr intersektional, da dachte ich mir, wow, okay, das ist schon sehr, sehr gravierend.
Über Intersektionalität haben wir jetzt auch nicht so viel gesprochen, ne? Also wie hängt auch, wir haben zwar gesagt, ne, andere Diskriminierungsformen und so, aber wie hängt eigentlich Rassismus, Sexismus, Ableismus, also gerade auch Ableismus im kapitalistischen Denken, ne? Also wie hängt das alles auch nochmal mit Klassismus und so zusammen? Du arbeitest ja selber auch intersektional.
Ich gebe mir Mühe, ja.
Ja, ja, wir könnten noch viel sprechen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie wir hier zum Ende kommen sollen. Ja, wir laden dich nochmal ein oder wir gehen nochmal auf das Thema an. Ja, es gibt einfach viel. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch
eine Sache vielleicht.
Oh ja, jetzt.
Ja, kommt. Weil ihr gesagt habt, Anekdoten.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Studierende oder Menschen mit so akademischem Background.
Sehr viele hören uns zu, ja, ja.
Okay, ich weiß noch gar nicht, was er sagen wollte.
Die uns zuhören. Doch, ich wusste, dass du, ne? du wolltest wissen, wie viele Leute uns zuhören mit akademischem Background.
Da passt die Anekdote auf jeden Fall gut rein.
Sehr gut.
Die macht nochmal so strukturell Institutionelles und Zwischenmenschliches sehr, sehr deutlich. Ich habe einmal einen Lehrauftrag gehabt zu Klassismus und Klassenverhältnissen. Und ich weiß das noch aus meiner Studienzeit, wie wichtig es war, dass ich Professorinnen hatte, die mir nicht das Gefühl gegeben haben, dass ich dumm bin. Die mir die Erlaubnis gegeben haben, wo ich auch die Sicherheit hatte, Fragen zu stellen. Auch zu zeigen, was ich nicht kann, was ich nicht weiß. Weil ich bis dahin ja wirklich dachte, dass das ganze Name-Dropping, was an der Universität betrieben wird, wenn die Leute sagen, ich habe das gelesen, ich habe den gelesen, ich habe die gelesen, dass die auch alles wissen, was da drin steht. Pustekuchen natürlich in den seltensten Fällen. Zumindest konnten die es dann nicht in 5 einfachen Sätzen erklären, was in dem Buch steht oder was Autor, Autorin geschrieben hat. Aber das hat ein paar Semester gedauert, bis ich das verstanden habe, diesen Trick. Und es gab einen Professor, bei dem ich dann die Magisterarbeit auch geschrieben habe und die Prüfung abgelegt habe, der mir deutlich, Michael Gissenwehrer heißt der, ich hoffe, er ist noch in München.
Shoutout an Michael.
Genau, vielen, vielen Dank an der Stelle, der mir das Gefühl gegeben hat, er glaubt an mich. Und weil ich starke Fragen immer wieder hatte, so schaffe ich das und ist das gut genug, und der einfach immer wieder mich bekräftigt hat und gesagt hat, ja, das packst du, das kannst du, und da einfach auch bereit gestanden hat für Fragen, aber vor allen Dingen so, ich sag mal, emotional, mental da supported und empowered hat. Und unter anderem aus dieser Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung mit Bernhard, dem Lehrer, den ich eingangs erwähnt hatte, bin ich dann nochmal anders dort in den Lehrauftrag rein. Zu Klassismus, und der war generell viel, viel partizipativer, ne? Also es ging jetzt nicht darum, Referate zu verteilen, und da machen das die Leute und wir langweilen uns alle. Also nichts gegen Referate, aber zumindest war das mein Empfinden so. Ich kann nicht 20 Referate hören am Stück. Und ich habe das halt mehr so aufgezogen wie ein Workshop. Und die Leute konnten dazu auch noch später Hausarbeiten schreiben. Auch interessant, weil wir es vorhin von Medien hatten. Da haben ein paar Hollywood-Filme analysiert, klassismuskritisch. Da haben ein paar deutsche Kinofilme analysiert. Fuck You Goethe beispielsweise, die Serie.
Pretty Woman ist auch so ein...
Genau.
Würde ich auch gerne mal klassismusmäßig analysieren.
Pretty Woman, der Film?
Julia Roberts, ja.
Also ihr seht, ne, da könnten wir sozusagen noch mal mehr drüber
ein
sprechen.
Fundus.
Und das waren richtig, richtig gute Hausarbeiten, die abgeliefert haben, so in der Analyse der Filme. Und zugleich habe ich gemerkt, dass es da gerade die Studierenden aus Arbeiterinnenfamilien oder aus sehr sozioökonomisch armen Verhältnissen, dass das Selbstvertrauen da sehr, sehr gering war. Oder das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in das eigene Können. Und weil ich das sozusagen wusste, habe ich die ganz anders betreuen können. Also es gab zum Beispiel eine Studierende, die hatte sehr, sehr große Angst vor der mündlichen Prüfung. Und da habe ich mehrere Gespräche mit ihr geführt, um sie darin zu bekräftigen, dass sie die mündliche Prüfung bei mir macht. Weil ich versucht habe, ihr zu vermitteln, ich bin nicht die Art von Lehrbeauftragter, der dich in der Prüfungssituation demütigen möchte. Ne? Es gibt ja auch so teilweise Menschen im universitären Kontext, die versuchen, Schwachstellen zu identifizieren und die Menschen dann bloßstellen. Was wenig mit ihrer akademischen Leistung zu tun hat, sondern mehr über die Persönlichkeit der Prüferin aussagt. Auf jeden Fall habe ich da dann gemerkt, wie wichtig das ist, sozusagen nochmal mehr Zeit, Energie in diesen Beziehungsaufbau zu investieren, dass die Person auch in der Betreuung der Person, dass die Person am Ende sagt, gut, ich mache die mündliche Prüfung. Die hat die mündliche Prüfung gemacht, die hat die, glaube ich, gut oder sehr gut abgeschlossen, und ich wusste, dass es für die extrem wichtig ist, dass dieser Knoten bildlich gesprochen geplatzt ist in dem Moment. Weil die wird ja in der akademischen Laufbahn noch mehrere Prüfungssituationen in der mündlichen Prüfung erleben. Und mir war es wichtig, dass sie da so eine empowernde Erfahrung macht, zu sagen, okay, ich kann das. Und es gab eine andere Studierende, wo ich auch in der Pause des Blog-Seminars dann gemerkt habe, das, was wir davor gemacht haben, hat sie extrem doll beschäftigt, aufgewühlt, weil sie stark angefangen hat, ihre eigene Klassenherkunft zu reflektieren, mit der ich dann noch mal länger gesprochen habe und Mittag gegessen habe und nach dem Seminar noch mal länger da war, um zu sprechen, was natürlich eine sehr, sehr bewusste Entscheidung von mir war. Und dann ist es schön, im Nachgang zu erfahren, die hat auch eine Arbeit geschrieben, die sehr gut war, extrem gut war, die dann von, ich glaube, war es die Bachelorarbeit? Die hat dann eine Bachelorarbeit zu einem ähnlichen Thema geschrieben und die Bachelorarbeit wiederum wurde ausgewählt von dem Professor, der dann die Bachelorarbeit betreut hat, für einen Preis. Und das finde ich so schöne Erfahrung oder Beispiel, um zu zeigen, ja, also ne, manche Menschen fragen sich ja, was kann ich denn als Einzelperson machen? Mhm. Und ich glaube, klar, wir können auf einer institutionell-strukturellen Ebene, auf einer politischen Ebene, ist es gut, ist es wichtig, dass wir versuchen, Dinge zu verändern. Und gleichzeitig für die Menschen, die das jetzt vielleicht nicht wollen oder nicht können oder glauben, nicht zu können, dann eben zu gucken, was kann ich denn jetzt im Konkreten, im Kleinen machen? Wer sind die ein, zwei Personen, die vielleicht mit ähnlichen Herausforderungen zu tun haben? Ne? Entweder, weil man selbst sozusagen die Klassenentwicklung vollzogen hat und es nachempfinden kann, oder eben sagen, gut, ich komme aus einer wohlhabenden Klasse, ich bin total privilegiert in Bezug auf Klassismus aufgewachsen. Und weil ich das weiß, weil ich meine eigene Position reflektiert habe, unterstütze ich jetzt Menschen, die weniger Glück hatten im Aufwachsen oder im Geborenwerden in bestimmte Verhältnisse.
Das finde ich total wichtig, was du da sagst, wie wichtig Selbstreflexion auch für Selbstwirksamkeit oder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit ist. Ne? Also, dass man nicht nur guckt, okay, wo sind die Menschen, denen ich helfen kann oder so, also ob sie jetzt aus meiner sozialen Klasse kommen oder andere, sondern auch, dass ich nur, wenn ich wirklich weiß, wo ich selber herkomme und das auch reflektiert habe, dann die Möglichkeit habe, etwas zu verändern. Weil ich glaube, viele, egal aus welcher sozialen Herkunft, welche soziale Herkunft sie haben, das ist ja ein riesiges Ding, ne? Also, wie du schon sagtest, auf wie vielen Ebenen sich das abspielt, wie festgefahren das auch historisch ist, fühlt man sich vielleicht ziemlich schnell hilflos. Auch vielleicht als sozial privilegierte Person. Ja. Ne, was kann ich denn daran ändern? Ich habe mir das ja nicht ausgesucht und so. Und jetzt bin ich hier und ja, ich bin privilegiert, aber irgendwie bin ich trotzdem so gefangen in diesen Grenzen.
Ja.
Ja, das passt ganz gut, was du gerade gesagt hast, zu einer unserer letzten Frage. Was kann man selber so machen? Was kann man selber so bewegen?
Genau, deswegen war das eigentlich auch schon fast eine schöne Abschlussanekdote. Wir würden dir in dem Wissen, dass du kein Kirchenmensch bist, aber ja eigentlich durch den Religionslehrer ja schon fast Kirchenmensch geworden bist.
Das hat der Bernhard nicht ganz geschafft.
Das muss er ja auch nicht. Aber vielleicht hast du trotzdem.
Warte, ist das Grundvoraussetzung gewesen, dass ich Mitglied der evangelischen Kirche bin?
Auf gar keinen Fall. Nein. Du hast ja gerade auch schon Menschen aufgezählt, die hier waren in unserem Podcast, die auch keine Kirchenmitglieder sind.
Oh,
nein, die Kirche kann gut von Menschen außerhalb der Kirche lernen auch. Aber unsere Abschlussfrage ist halt immer, wie ist dein Traum von Kirche? Und die stellen wir auch gerne Menschen, die halt nicht innerhalb der Kirche sind, weil auch du hast vielleicht eine Idee davon oder einen Wunsch davon, wie Kirche sein kann. Was Kirche hat ja auch einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Mhm. Ist eigentlich auch eine sehr mächtige Institution. Auch wenn wir innerhalb der Kirche uns auch eher immer erzählen, dass Mitglieder schwinden und Menschen austreten, ist das ist die Macht der Kirche doch noch sehr groß. Die Kirche ist nach dem Staat zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland, mit all ihren Wohlfahrtsverbänden und so. Aber deswegen unsere Frage auch abschließend an dich: Wie sieht dein Traum von Kirche aus? Oder was kann, ja, was könnte Kirche vielleicht auch gerade bezogen auf das Thema tun?
Darf ich zuerst noch eine Frage stellen und dann deine Frage beantworten?
Ja. Du stellst uns jetzt eine Frage.
Euch und den HörerInnen.
Wow, okay. Das stand ja. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Also das muss ich einfach, weil die brennt mir auf den Lippen. Ist es okay, wenn wir ganz kurz so ein bisschen Imaginationsübung draus machen?
Unbedingt.
Okay. Ja? Okay, also ihr braucht jetzt so ein bisschen eure kreative Fähigkeit, euch Dinge vorzustellen. Und was ihr euch als erstes vorstellt, ist, der Tag heute geht zu Ende. Ihr habt Abend gegessen, bringt vielleicht die Kinder ins Bett, wenn ihr Kinder habt, schaut vielleicht nochmal kurz aufs Handy, hört noch irgendwas.
Netflix.
Kurz? Lest was. Guckt Netflix. Macht irgendwann den Computer oder den Fernseher aus, geht ins Bad, macht euch fertig fürs Bett, liegt im Bett.
Ohne Handy, zu. Weil Bildschirmzeit ist nicht
gut vom Schlafen. Deswegen, genau. Kurz aufs
Abendmeditation.
Abendgebet, ich weiß nicht, ob es da sowas in die
Richtung gibt. Ich habe extra Meditation nur gesagt, das ist jetzt sehr offen.
Und dann liegt ihr im Bett und schlaft ein. Und ihr schlaft tief und fest und am nächsten Morgen klingelt der Wecker, wann auch immer er bei euch klingelt, um 5, 6, 7 Uhr.
Zur Morgenmeditation.
Und Sport. Ihr wacht auf.
Journaling.
Nach dem, davor.
Das nee. Journaling war ich vor.
Du also, musst das ernster nehmen, Sarah. Nee, nee, jetzt unterbricht den Nenner nicht ständig.
Also, weil du denkst quasi eins schon weiter. Das ist okay.
Streberin.
Also du bist aufgewacht und du merkst, es ist irgendwas anders. Und zwar deutlich anders.
Nenner war da.
Klassismus ist weg. Über Nacht kam eine Fee, ein Zaubererin, und hat Klassismus weggezaubert. Und jetzt, aber du weißt es nicht. Ne, du läufst sozusagen, du wachst auf und es gibt irgendwie was, wo du merkst, irgendwas ist anders.
Schon aber, in meinem Schlafzimmer merke ich das?
Das weiß ich nicht.
Ja, das ist ja die Frage.
Und das ist jetzt, genau, das ist die Frage. Das ist die Wunderfrage, die wir teilweise im Coaching verwenden als Coaches. Also es ist über Nacht ein Wunder passiert. Klassismus ist weg. Woran würdest du konkret im Einzelfall merken, dass Klassismus weg ist? Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass Klassismus weg ist, dann stell dir vor, dass es deutliche Veränderungen hin zu mehr soziale Gerechtigkeit gibt oder gab und dass Klassismus verringert wurde. Woran konkret würdest du es merken? Und jetzt kannst du dran denken, ne? So, wenn du beispielsweise rausgehst und Sport machst, was ist anders? Wenn du Sport irgendwo in einem Fitnessstudio machst, was ist anders? Auf dem Weg dahin, was ist anders? Das, was du im Radio hörst, was ist anders? Wenn du Fernsehen guckst, was ist anders? In der U-Bahn, ne? Also all das dir vorzustellen, wo, an welchen Dingen könntest du konkret merken, auf der Arbeit, was ist anders?
Ich finde das gerade total krass, weil ich wollte das gerade zu Beginn sagen, ich habe eine extrem lebhafte Fantasie und kann mir eigentlich alles Mögliche vorstellen. Also wirklich, als du gesagt hast, ihr müsst jetzt hier Imagination, dachte ich, easy peasy, lemon squeezy, kann ich super gut. Aber ganz ehrlich, ich finde das gerade total schwer, mir das vorzustellen, wie die Welt dann aussehen würde.
Und das ist vielleicht auch eine Übung, die wir oder die Hörerinnen nochmal mitnehmen können. Wirklich diese Wunderfrage mal für sich zu machen und dann zu, woran konkret kann ich das erkennen? Ob das da ist, dass ein bestimmtes Werbeschild nicht mehr da ist.
Ja.
Ob das das ist, dass der Kaffee plötzlich viel mehr kostet, der Coffee to go, weil du weißt, dass die Arbeiterinnen, die dir den da verkaufen, mehr bekommen. ne, oder ob du in der Zeitung liest, Mindestlohn wurde erhöht auf 50 Euro die Stunde oder, ne? Mhm. Also das einfach mal so ein bisschen der Fantasie freien Lauf zu lassen, um eine Vision entstehen zu lassen, wo man dann wieder guckt, was macht man konkret. Und jetzt mit Blick auf die Zeit und auf die Antwort auf eure Frage.
Aber warte, das ist total krass,
weil es ist überall und nirgends.
Alles würde sich verändern und ich frage mich gerade, ob, also ich glaube, in mir kam gerade auch Angst hoch.
Ja, ne? Voll.
Weil das ist ja, finde ich aber auch nochmal total spannend und interessant, dass eigentlich denke ich mir, natürlich wünsche mir eine klassismusfreie Welt. Ne? Hm. Und dann erzählst du das so und redest ja erstmal davon, was alles teurer wird in meinem Leben. Ne? Und
ja, kann aber ja auch sagen, es ist alles billiger geworden, weil der Staat ja irgendwie das so organisiert hat, dass du
weil plötzlich
kostenlos zur Osteopathie kannst, kostenlos Psychotherapie, Plätze für alle da.
Nein, aber auch nein, so aber Vermögensverteilung und so weiter ganz anders. Ne? Also was wir vorhin von diesen DIN A4, von dem Papier gesprochen haben und den Kilometern und so, dass das plötzlich
und
der
gleichzeitig
Wohlstand plötzlich
Erbschaftssteuer ist erhöht auf 50-60%. Alle sind glücklich damit, weil sie wissen, sie unterstützen einen stärker werdenden, besseren Sozialstaat. Oder.
Hm. Krass, ja. Das ist aber, ich fand das nur gerade so interessant, dass das auch so viel Unsicherheit dann in mir direkt und auch Angst irgendwie, obwohl ich mir wünsche.
Einer meiner ersten Impulse war tatsächlich Verlustangst auch. Also Verlust von Privilegien, die ich ja jetzt habe auch.
Und das finde ich wiederum, das muss ich auch nochmal sagen, finde ich auch total interessant, dass ich dann denke, und das ist auch ziemlich schamhaft, dass ich so denke, ich sage es jetzt trotzdem, ich habe mir das aber auch alles verdient und aufgebaut. Mhm. Ich bin ja Klassenmigrantin und jetzt will mir jemand vielleicht noch was wegnehmen wieder so. Also ich bin doch diejenige, die es geschafft hat. Das, ne? Also und
aber auch für mich,
aber
ne,
nur
ich
unter
bin nicht,
uns sage ich das jetzt.
Aber auch für mich, ich bin zum Beispiel nicht Klassenmigrantin. Ich bin immer schon Middle Class gewesen. Also ich habe Armut gekannt, aber ich hatte nie sozusagen dieses Gefühl von Aussichtslosigkeit. Ich hatte immer so irgendwie so ein Sicherheitsnetz war immer irgendwie da und auch irgendwie die Aussicht darauf, dass ich vielleicht aus diesen Armutsverhältnissen raus. Aber auch ich habe so ein Gefühl von ich habe eher so ein Gefühl, habe ich das verdient? Ich habe doch eigentlich nichts dafür getan. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Riesenfass, nochmal ganz anderes.
Sollen wir es dabei belassen?
Wir belassen es dabei und wir wollen jetzt, aber jetzt sind wir natürlich echt
gespannt. Ach so, nee, ich dachte, wir belassen es ganz
dabei. Dein Traum von Kirche, da kommst du nicht drum rum.
Ach doch, jetzt muss ich doch auch noch träumen.
Ja, du wolltest hier mit deiner Imaginationsübung ablenken, aber das lassen wir nicht zu. Wir lassen niemanden gehen ohne die Antwort auf diese Frage.
Also, weil du jetzt, ich nehme das mal ernst, was du gerade gesagt hast mit der Angst, um da die Angst vielleicht nicht zu groß zu machen oder ein bisschen einzufangen, gehe ich jetzt nicht so total in diesen Traum, in diese Vision rein, sondern eher was für die Menschen, die es ja auch gibt, die sagen, ich brauche was Handhabbares, was ist wirklich das, was ich, ist ja schön, dass ihr träumt, aber ich bin nicht der Träumer, die Träumerin, so was, wie sähe denn eine konkret andere Veränderung in der Kirche aus? Und das meine ich jetzt total ernst, ne? Gar nicht despektierlich oder so, sondern die Menschen auch im Blick habend. Was Kirche machen könnte, ist, so wie es Workshops, Trainings gibt zu, wie heißt das, Feuerschutz? Ne? Brandschutz, dass du weißt, wie du dich in Brandfall verhältst. So könnte Kirche Workshops und Trainings zu Klassismus anbieten, um Menschen stärker dafür zu sensibilisieren und mehr in den Austausch darüber zu bringen, dass sie über ihre eigene Klassensozialisation sprechen, diese reflektieren und auch gucken, wie sich ihre Klassenherkunft, ihre Klassensozialisation auf ihre heutigen Gefühle, Gedanken und auf ihr Verhalten auswirkt. Unter Umständen eben auch auf ihr Verhalten in der Kirche. Ob es jetzt im Bereich ehrenamtliches Engagement ist oder ob es im Bereich Festanstellung ist.
Ja, für diesen Traum haben wir hoffentlich heute einen kleinen Beitrag leisten können in Sachen Bildung und ja, Bewusstseinserweiterung, was das Thema Klassismus betrifft. Vielen Dank, Nenad, dass du heute bei uns warst und wir meinen das, glaube ich, ernst, dass du wiederkommen kannst, weil wir hätten jetzt wirklich, ich glaube, es ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn man am Ende des Gesprächs merkt, man hätte eigentlich noch ewig weiterreden können. Und wir haben ganz viel auch ausgelassen, aber wir haben ganz vieles angesprochen, ganz vieles von dir hören können und von dir lernen können. Und vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Und auch an euch. Wir hoffen, dass ihr viel gelernt habt und viel mitnehmen könnt. Gebt uns gerne Feedback. Diesem Podcast zu folgen ist übrigens auch immer eine gute Idee. Mhm. Nicht nur
eine Wertung da lassen
kann. Ja, weil dann kommt auch die nächste Folge, die wird dann direkt reingespült bei Spotify oder Apple oder so. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Und wenn ihr Feedback habt, gebt uns auch Feedback. Da freuen wir uns auch, mit euch darüber im Gespräch zu sein. Ja, in diesem Sinne.
Und schreibt uns von euren Träumen. Mich würde interessieren, was bei euren Wunderfragen als Antwort rauskam.
Das ist schön, ja. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss, danke.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.